Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Wir sind bei Ausgabe 4 angelangt. Das mag der eine zwar sagen, erst Ausgabe 4, aber ich sag natürlich schon Ausgabe 4 und bin jetzt schon bereit für das erste Special, ja? Bei Cinematic Smash Brothers wollen wir uns nämlich in dieser Ausgabe komplett einem Thema widmen. Und zwar, weil diese Woche der neue X-Men quasi Spin-Off-Film Logan in die Kinos gekommen ist, wollen wir uns den Superhelden widmen. Und wenn man sich so einem Superhelden-Thema widmet, dann braucht man auch eine verdammte, ja, wie sagt man, eine verdammte Reihe an Fachkandidaten hier. Und da habe ich mich nicht lumpen lassen, ne? Ich kündige sie mal an. Also, Moment. Sein Name ist Felix Böhme und er ist der schnellste Filmkritiker der Welt.
Ist das so?
Sein Name ist auch Kate Flix in der ersten Reihe.
Hi, ich grüße euch.
Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein! Was ist es denn? Es ist der Anführer der Superhero Unit, der Second Unit und der Master of Superman. Es ist Kryptonit Christian am zweiten Platz.
Dankeschön, herzlich willkommen, hallo und ich fühle mich geschmeichelt, lieber Henning.
Ja, gerne. Manche nennen ihn den ultimativen Funko, Lego und Comic Collector, manche nennen ihn das wandelnde Superhelden-Lexikon, manche nennen ihn sogar Scribble Boy, aber weil er immer dann zuschlägt, wenn man am wenigsten damit rechnet und er seine Größe variieren kann, wie es ihm gerade passt, nennen wir ihn den Ant-Man, Adam Ant.
Ahoi, hoi, Ant Smash.
Genau, und mit diesen drei super, super Fachkandidaten wollen wir heute die Superheroic Smash Brothers einleiten.
Darf ich gleich reingrätschen und sagen, dass ich, glaube ich, gar nicht so superheldenmäßig gut aufgestellt bin im Vergleich zu deinen anderen beiden Gästen?
Meine Anmoderation sagt was anderes.
Ich muss jetzt schon mal tief stapeln.
Felix erfährt die Robert-Taktik, habe ich so den Eindruck. Was ist hier los?
Außerdem ist Felix der Einzige hier am Tisch, der schon mal gewonnen hat.
Völlig zu Recht übrigens, ja.
Ja, also, stell dein Licht mal nicht unter so einen
Schatten. Weiß nicht mal, wie es ist, in die Speedrunde zu kommen, ne?
Genau, also wir wollen uns heute komplett dem Thema der Superheldenfilme widmen, in all ihrer Breite. Und wer die Cinematic Smash Brothers vielleicht noch nicht kennt, nochmal kurz das Prinzip. Es ist kein klassischer Podcast, in dem ich mir nur ein paar Leute einlade und wir so Larifari über einen Film quatschen, bis wir alle müde sind und schlafen gehen. Hier geht es richtig heiß her. Wir werden erst in 5 Fragen hier, die meine Kandidaten vorbereiten konnten, lang und breit ausdiskutieren, was die beste Antwort ist. Ich werde gucken, was die besten Argumente waren. Jeder, der eine Runde gewinnt, rückt ein bisschen weiter und der Letzte wird nach 5 Fragen ausscheiden. Die anderen beiden dürfen dann in die Flash-Fragerunde, kann man das jetzt nennen, würde ich mal sagen, weiterrücken und müssen in blitzschnellen Antworten ihnen unbekannte Fragen für sich gewinnen und der Gewinner darf dann mit Ruhm und Ehre nach Hause gehen.
Immer noch nur Ruhm und Ehre?
Ja, erstmal nur Ruhm und Ehre. Wir sind erst bei Ausgabe 4, wenn ich jetzt schon...
Gibt's hier keine Gammastrahlung oder so, der man sich aussetzen darf am Ende, um dann die eine oder andere Superkraft mit nach Hause zu nehmen? Also darauf habe ich jetzt gebaut, Herr. Das ist der Grund, warum ich hier bin.
Auch die Superkraft Krebs.
Ich organisiere da was.
Hast du keine Spinne, die hier rumrennt, Henning? Also irgendwie.
Moment, ich rufe nochmal, glaube ich, Brunsbüttel an oder so beim Atomkraftwerk. Ich kriege da was. Ob hier noch ein paar Plutoniumstäbe übrig.
Schicken Sie vorbei, Henning.
Schreib mal eine E-Mail.
Einsendung.
Trotzdem, ich bedanke mich übrigens nochmal für alle meine Zuhörer, die mir immer fleißig Fragen schicken. Ich frage ja immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann dürft ihr mir die gerne senden. Wir haben wieder, glaube ich, so 1-2 Fragen, die ich hier unterbringen konnte. Das ist immer sehr schön. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann ist das Beste, was ihr als Zuhörer machen könnt, ist irgendwie positiv bewerten. Vor allem bei iTunes, das ist eigentlich sozusagen der Lohn, für den jeder Podcaster lebt und das ist das Beste, was ihr machen könnt. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ja, das nur mal kurz und jetzt fangen wir auch schon an mit der ersten Runde. Es ist ja sehr leicht, über Superheldenfilme zu reden, so ungefähr seit den 2000ern. Als es mit Spider-Man 1 losging, fing sozusagen die große Welle der Superheldenfilme an. Ab da konnte man sich die auf einmal im Kino angucken und wir waren alle recht begeistert und bis heute hält diese Welle ja eigentlich immer noch an. Doch Superheldenfilme gibt's ja schon viel länger und vor allem Christian wird das wissen, der in seinem Podcast nur kurz erwähnt, sich gerade chronologisch an Superhelden arbeitet. Und deshalb lautet meine erste Frage... Und Felix fängt an. Welcher ist der beste Superheldenfilm der 90er? Bitteschön.
Also, schwierige Frage, ganz ehrlich. Zum einen, weil ich superheldenmäßig nicht so auf der Höhe bin. Und zum anderen, weil ich noch sehr jung bin. Und in den 90er Jahren war ich jetzt vielleicht noch nicht so alt, um solche Filme so wahrnehmen zu können.
Aber gelebt hast du in den 90ern, ne?
Habe ich tatsächlich,
okay,
ja.
Gut.
Ich habe mir einen Film ausgesucht, ich möchte nicht sagen gezwungenermaßen, aber ich stehe jetzt voll hinter dem. Und ich glaube wirklich, das ist der beste Superheldenfilm, den die 1990er Jahre uns bereitet haben. Wir schreiben das glorreiche Jahr 1994. Es ist der Monat November. Während sich das schwedische Volk in einem landesweiten Referendum für den Beitritt in die EU entscheidet und Michael Schumacher zum ersten Mal zum deutschen Weltmeister der Formel 1 wird, bereitet sich das deutsche Kino auf einen großartigen Film vor, den wir so noch nicht gesehen haben. Die Leinwand erhellt, Vorhang ist schon lange gefallen und wir sehen in Großlettern dastehen Die Maske. Mit Jim Carrey und Cameron Diaz. Ja, ich habe mich für Die Maske entschieden von 1994 als bester Superheldenfilm der 90er Jahre. Und dafür spricht einiges. Es ist nicht der klassische Superheldenfilm, wie wir ihn kennen. Er ist nicht dunkel, er ist nicht gritty, er ist witzig. Er ist ein bisschen albern und er zeigt uns einen Jim Carrey von einer Seite, wie wir ihn halt lieben. Rumblödeln, völlig zügellos und vor allem auch immer mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Das ist vielleicht dem Make-up geschuldet, für das es übrigens eine Nominierung gab oder mehrere Nominierungen bei vielen Preisen, zum Beispiel auch bei den Oscars oder bei den BAFTAs. Das glaubt man gar nicht mehr bei der Maske. Aber es ist ein Film, der Eindruck hinterlassen hat, weil er halt so zügellos ist und uns einfach nur verrückten Spaß bereitet. Wer kann sich nicht daran erinnern, an diese wunderbaren Tanzsequenzen im Club Congo Bongo oder aber...
Ich... Ich kann mich nicht dran
erinnern. Oder aber an die spaßige Situation, in der Jim Carrey in seiner Rolle einfach verrückte Dinge macht mit seinem Charakter und ja, einfach nur, es tut mir ein bisschen leid, Die Maske, ich werde da sehr emotional bei diesem Film. Und als Schlussplädoyer ganz klar, wer kann sich nicht auch an das erinnern? They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom.
Christian?
Puh, ich muss erstmal tief durchatmen. Das war sehr überraschend. Mein Pick ist gar nicht so glorreich vorbereitet mit irgendwie Zeitreise. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sind im Jahr 1990. Wir sind gerade Henning, du und ich. Wir sind so 2,5, 3 Jahre alt.
Bestes Superheldenalter.
Bestes für alles. Und das Stichwort ist I Like Turtles. Der beste Superheldenfilm der 90er ist natürlich der erste Teenage Mutant Ninja Turtles Film. Ich sage der erste, denn der erste ist tatsächlich trotz allem Humor und aller Ironie in Richtung Vanilla Ice und musikalischer Untermalung, die im zweiten Film so wichtig ist. Es ist der erste Film, der wirklich noch gerade auch in der heutigen Zeit überrascht. Er ist sehr, im Vergleich zu anderen Filmen, auch der 90er, dunkel. Er ist sehr ernst gemeint und er versucht tatsächlich auch etwas zu verhandeln und etwas auszusagen. Denn die Turtles sind nicht nur irgendwelche amüsanten Gummikostüme, die mit irgendwelchen Nunchucks und Schwertern durch die Gegend kämpfen, sondern es geht auch um die Ausgrenzung und die schmerzhafte Erfahrung der Pubertät. Was es heißt, erwachsen zu werden, indem nämlich die Foot Gang sehr glorreich dabei ist, die Jugend der Gegenwart von der Straße zu holen, ihnen eine Aufgabe zu verpassen und auch wenn diese Aufgabe einfach nur heißt, Dinge zu klauen und dabei reich zu werden. Aber das sind so Dinge, die schon im Jahr 1990, in einer Zeit, in der Superheldenfilme eigentlich immer nur Quatsch waren und lange Zeit auch noch Quatsch sind, doch tatsächlich versucht, etwas, ja, auch ein gewisses Setting zu zeigen mit diesem dunkleren, düsteren New York und eben im Kern auch eine sehr, sehr schön gemachte Independent-Filmproduktion, Superheldenproduktion ist. Und deswegen ist mein Pick der erste Film der Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ada.
Kawabunga, Freunde, sage ich dazu nur. Nee, ich habe aber tatsächlich den besten Film, Superheldenfilm der 1990er ausgewählt. Es ist nämlich Blade. Ich hoffe, ihr hattet den nicht auf dem Schirm, weil es tatsächlich wirklich, wirklich ein guter Film ist, den manche vergessen haben. Aber das sollte man nicht, weil er nämlich mehrere große Sachen gemacht hat. Er hat überhaupt das Marvel Cinematic Universe erst möglich gemacht, weil es der erste Marvel Studios Film war, auch wenn es so ein bisschen der Vorläufer ist unter Avi Arad. Er hat auch solche Sachen in die Wege geleitet, natürlich jetzt erst eine Dekade später oder zwei fast, weil er ein R-Rating hatte und somit Logan und Deadpool quasi überrumpelt hat, ganz einfach. Wir haben schon ein sehr gutes Marvel-Casting, nämlich mit Wesley Snipes, der einen Picture-Perfect Blade abgibt. Blade war natürlich ein obskurer Marvel-Held, da hat man ein Risiko eingegangen und es hat sich ausgezahlt, weil wir hatten coole Vampir-Action in Blade. Wir haben den Daywalker, der einzigartige Fähigkeiten hatte und nicht irgendwie wieder mal so der x-te Dracula war oder so, das gab's ja auch in den 90ern. Ein paar Mal mit Dracula-Verfilmungen und so, sondern er hat was Neues gemacht. Er hat den Vampir gezeigt, der unter den Vampiren wandeln konnte und der von einer menschlichen Mutter stammte. beziehungsweise einer vampirischen Mutter, glaube ich, und einem menschlichen Vater. Und er hatte so ein bisschen Coolness drauf. Er hatte den geilen Soundtrack, er hatte coole Marvel-Action tatsächlich, ohne vielleicht, dass man jetzt unbedingt Marvel damit verbunden hat, aber er hat wirklich die Türen geöffnet für spätere Marvel-Sachen. Und ja, wirklich immer noch heute ein sehenswerter Film tatsächlich. Also schaut nochmal in Blade rein, und ich meine jetzt nicht Blade 2 oder 3, sondern den Ursprungs-Blade. Deswegen plädiere ich für Blade als besten Superheldenfilm der 90er.
Dann bitte ins Battle.
Darf ich erstmal eine Feststellung machen? Ich finde es sehr interessant, dass niemand Batman Returns gesagt hat.
Mit Absicht.
Okay, ich habe ihn irgendwie in dieser Runde erwartet. Nee,
davon habe ich auch die Finger gelassen.
Warum hast du ihn da nicht genommen, Christian?
Weil es einfach nicht der beste Superheldenfilm der 90er ist. Aber
sind wir uns ja einig.
Ja, also
das ist nämlich die Maske, wie wir alle wissen.
Und ja, darüber wollen wir noch streiten, aber ich finde es schon mal gut, dass wir uns einig sind, dass der zweite Batman, obwohl der sehr, sehr gut ist. Ich glaube aber, dass der heutzutage irgendwie besser aufgenommen wird, als er eigentlich ist. Ich habe da neulich nochmal geguckt.
Ja.
Der ist auch schon relativ quatschig, und man merkt irgendwie auch, dass Burton da so ein bisschen die Lust schon ausgegangen ist an dem zweiten Film. Und der erste war, glaube ich, noch von 89, deswegen ist er halt disqualifiziert. Aber gut.
Okay. Meine erste Frage an Felix ist, wer denkt denn bitte bei Superhelden an die Maske eigentlich?
Ich habe natürlich etwas recherchiert im Vorfeld und es war gar nicht so einfach, denn ich hatte auch andere Kandidaten eigentlich im Blick, aber wer zuerst kommt, mal zuerst, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Und mein Kandidat war leider schon weg.
Turtles oder was?
Nicht wirklich. Aber dann habe ich mal geguckt, was ist denn was anderes? Eure Superheldenfilme sind ja so ein bisschen, beziehungsweise, du hast ja gerade schon Batman erwähnt, das finde ich halt immer so langweilig. Und die Maske macht mal ein bisschen was anderes, ist halt ein unkonventioneller Held, der so ein bisschen in die Situation reingeschmissen wird und gar nicht viel dafür kann, dass er einmal diese Kräfte hat. Und das geht dann halt nicht so einen geradlinigen, einfachen Weg, sondern ist chaotisch und definitiv was man so noch nicht gesehen hat. Und das fand ich halt so ansprechend an diesem Film. Deswegen ist er für mich auch der Beste der 90er, also im Superhelden-Genre.
Weißt du denn, welcher Verlag die Maske-Comics herausgegeben hat damals?
Willst du jetzt mit so welchem
Wissen
auflaufen lassen?
Das ist aber keine Voraussetzung für einen Superheldenfilm.
Ich glaube auch.
Also eine Comic-Vorlage ist zwar ganz nett, aber sowas wie Unbreakable ist zum Beispiel ein spitzen Superheldenfilm.
Der leider 2000 lief.
Ja, aber der auch nicht auf einem Comic basiert. Deswegen, man muss nicht immer nur irgendwie, ein Superheldenfilm ist nicht zwangsläufig eine Comic-Verfilmung.
So sieht's nämlich aus, Kollege auf der anderen Seite des Tisches.
Du mit deinen so, und ich springe da auch gerne nochmal rein, um dir weiter Beistand zu leisten, denn du hast bei mir mit Jim Carrey sämtliche Türen und Tore geöffnet. Also dafür würde ich eigentlich auch schon fast Batman Forever durchgehen lassen. Ich glaube, es war Forever, wo Jim Carrey.
Ich denke auch, dieser grüne Spandex-Anzug, ne?
Ja, also der ist halt seine Farbe. Der 90er Jim Carrey, der Grimassen zieht und das natürlich
im Höhepunkt da, eindeutig.
Absolut, absolut, absolute Pluspunkte, aber jetzt kommt der Strick nämlich hinterher.
Ich merk schon.
So mit Superhelden, da bin ich auch nicht so ganz d'accord. Also mir fehlt so ein bisschen das Super da drin. Sehr heldenhaft ist er vielleicht schon, aber
ist er wirklich heldenhaft? Ist er nicht eher egoistisch und egomanisch und so ein bisschen?
Ja, es gibt ja dann noch dieses klassische Rites of Passage, ne? Er weiß diese Kräfte erst so, muss sie erst ein bisschen einschätzen. Macht damit
klassische Origin-Story.
Ja, es ist wirklich die klassische Origin-Story, deswegen erkennt man vielleicht erst beim zweiten Blick, dass es schon eine Heldengeschichte ist, aber halt in einem ganz anderen Gewand, und zwar mit einer grünen Maske und einem knallgelben Anzug.
Also stimmst du uns zu, dass es kein Superheld ist?
Es ist kein klassischer Superheldenfilm mit irgendwelchen Kostümen oder so, aber...
Hast du die Frage verstanden, Felix?
Also wenn Henning mir sagt, dass ich diesen Film nehmen darf, wenn er qualifiziert...
Er hat eine Maske, er hat ein alter Ego, er ist ein Held, er macht Gutes...
Guck mal, der Juror,
der steht die ganze Debatte, Punkte. Also ne, als Pick auf jeden Fall.
Jeder muss ein Cape tragen.
Sagen wir mal so. Nö. Absolut richtig, aber trotzdem falsch.
Blade trägt auch kein Cape, hat auch nicht so
einen. Er hat einen krassen Mantel und er hat Superkräfte, er hat ein Schwert, das ist super.
Also ich meine, nur kurz, ich hab's gelebt, ja? Aber ihr könnt bitte weiter diskutieren, ich werde am Ende mein Urteil fällen.
Die Turtles, ne? Es ist ein objektiv guter Film eigentlich.
I'm made of funny. Ja, ist es, in der Tat.
Warum?
Ja, wie gesagt, weil es auch Dinge verhandelt. Es ist nicht nur quatschig und bunt, wie der ein oder andere Pick hier in dieser Runde, sondern es ist auch ein Film mit Substanz.
Mit Us oder was?
Das ist der zweite Film. Der zweite Film. Aber oder es
Power Rangers?
Wahrscheinlich auch das. Natürlich ist Substanz in den 90ern und im Superhelden-Genre was komplett anderes als gerade das, was wir in der Gegenwart sehen. Und gerade auch in anderen Genres sehen, das ist völlig klar. Und natürlich ist das alles auch noch in der eigenen Superhelden- und Comic-Filmsprache unterhaltsam, quatschig und mit den ein oder anderen Special Effects ausgestattet. Aber das gehört dazu. Also, wie gesagt, der Film hat mehr unter der Haube, wenn man hinguckt, als man eigentlich denkt. Und vor allen Dingen verliert sich das in den Fortsetzungen. Also das, was wir so...
Ist es der Film, der in der deutschen Synchronisation mit so Soundeffekten daherkommt, oder ist es der zweite?
Das war der zweite.
Da bin ich mir...
Weil es gibt, sagt, auch, es gibt auch einen, ja, ja. Da darf Michelangelo zum Beispiel seinen Nunchaku nicht mehr benutzen.
Das ist auch der zweite, okay. Genau. Da waren es die Würstchen, weil das war ja viel zu gewaltsam. Aber der erste ist wirklich noch grundlegender gemacht. Vor allen Dingen, was ich auch so interessant finde bei dem Film, gut, das ist vielleicht nicht das krasseste Argument, es ist eine komplette Independent-Produktion gewesen. Mhm. Also kein dickes Studio dahinter.
War und Blade, glaube ich, auch mit New Line. Im Hintergrund. Die sind ja jetzt auch nicht so super major.
Die haben den Turtles-Film komplett produziert und dann erst an Verleih und Studio herangetragen. Mhm. Und dementsprechend ist der Film auch noch tiefgründiger dadurch. In den Fortsetzungen war klar, das ist eine Gelddruckmaschine, die dann irgendwie Spielzeug verkauft. Das hat der erste dann so begründet. Aber davor, also in der Produktion des ersten Films, konnte man sich noch viel größere Freiheiten gönnen als in den späteren.
Wer waren nochmal die Gegner bei Turtles 1 in dem Film? Wie kannte man die irgendwoher davor, wenn du Turtles irgendwie als Spielzeug gehabt hast oder wenn du die Comics gelesen hast von Eastman und Laird, oder wer war da nochmal der Gegner?
Der Schredder.
Okay, gut.
Noch nicht in seiner
super. Fuck, ich verwechsel ihn die ganze Zeit mit dem scheiß zweiten Teil.
Das ist der Punkt. Alle denken immer nur an den zweiten Teil, der auch großartig ist.
Go Ninja, Go. War schon super Schredder Kevin Nash? Auch noch nicht, ne?
Auch noch nicht. Guck dir den ersten nochmal an.
Whatever.
Ach so, und zum Thema Blade habe ich noch nicht gesehen.
Wirklich nicht?
Nö.
Also
alle drei Blades nicht.
Oh Gott.
Ich hab's nicht so mit Vampiren.
Ich habe leider kein Turtle-Wissen, weil das Franchise sich mir nie erschlossen hat. Ich fand es immer ziemlich quatschig und lächerlich. Ist leider so. Also kann ich nur so sagen. Ich kann vielleicht was zu Blade sagen. Was, sagen wir mal, ist keine schlechte Wahl, aber dein Held, oder besser gesagt Anti-Held, der operiert ja eigentlich auch nur mit sehr viel platten Sprüchen, die, wenn man sich die heute anguckt, ist es ganz schön ausgelutscht und sehr langweilig. Also da würde ich, glaube ich,
heute, aber damals
heute nicht mehr. Aber wir wollen ja auch ein bisschen auf den Film gucken, wie er sich gehalten hat, ne? Und wenn ich mir so einen Blade dann angucke, dann muss ich schon ziemlich oft mit den Augen rollen.
Was du platte Sprüche nennst, nenne ich so Badass-Sprüche tatsächlich. Mhm. Also ich meine, der hat wirklich so ein paar Dinger, die könntest du auch einem Chuck Norris in den Mund legen oder einem Arnie, und dann würde eine gewisse Gruppe, zu der ich mich vielleicht auch diesmal zähle, die feiern. Dazu kommt, dass der Film wirklich oberstylomäßig ist. Das hängt nicht nur mit dem Design zusammen. Es gibt diese Rave-Szene mit dem Blut und die bleibt im Gedächtnis bei Blade. Ich könnte jetzt keine einzige Szene nennen von euren beiden Filmen, wo ich weiß, aha, das ist in der Maske passiert. Und bei Turtles weiß ich auch nicht. Ich habe ihn die ganze Zeit mit Turtles 2 verwechselt, was auch nicht für den Film spricht. Aber bei Blade gibt's diese Rave-Disco-Szene. Es gibt den Endkampf gegen den Boss. Steven Dorff ist ein verdammt cooler Villain. Also das vergisst man ja auch manchmal.
Dein Argument ist super subjektiv, weil ich kann es auch sagen, ich kann mich an keine einzige Szene aus Blade erinnern, was wirklich so ist.
Ich
erinnere mich sowieso nicht an was von Turtles. Und dafür erinnere ich mich
an
Chicky Boom. Also von daher. Also,
was soll denn dieses Chicky Boom?
Ich meine bloß, das Argument an sich, das hat halt null Wert.
Haben wir eigentlich einen Fact-Checker mittlerweile? Nee, ne?
Frag mal.
Ich finde nämlich die Aussage, dass es dass Blade von den Marvel Studios produziert wurde, höchst fragwürdig.
Es ist also der Vorgänger von den Marvel Studios.
Also, ja, Vorgänger ist ja was anderes. Also Ende der 90er war Marvel doch
kurz in der Pleite. Aber mein dazu hängendes Argument ist halt, Blade kam, dann folgte X-Men, dann folgte Spider-Man und das hat alles ins Rollen gebracht. Ohne Blade hätte es die anderen Filme alle nicht gegeben, weil man erstmal bei Marvel was probieren musste.
Ohne den ersten Superman
Marvel war in den 90er Jahren bankrott und deswegen haben sie das probiert. Sie haben die Filmrechte verkauft und dadurch ist Marvel auch aufgestiegen. Also der Wert von Blade darf nicht unterschätzt werden, auch filmhistorisch gesehen.
Alles klar, aber du nimmst die Aussage zurück, das ist der erste Film der Marvel.
Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Marvel Studios in dem Sinne schon so existiert hat. Bei X-Men haben sie existiert, nach Blade könnten sie entstanden sein. Hier, wie heißt der Mann? Avi Arad hat dann mitgemacht und dann hieß es auch tatsächlich schon Marvel Studios. Es war aber jetzt nicht Kevin Feige Marvel Studios. Kevin Feige Marvel Studios waren dann tatsächlich die Independent-Organisierende, beziehungsweise erstmal mit Paramount organisierende
Struktur. Genau. Okay, aber also wie gesagt, das ist kein Gegenargument, das ist wirklich nur eine Frage, weil ich da selber jetzt nicht so bewandert bin und ich sehe, dass Henning schon Wikipedia im Eilverfahren studiert, um herauszufinden, was jetzt nun...
Woher weißt du, dass es Wikipedia ist?
Ich sehe es an dem Leuchten in deinen Augen, Henning.
Ich kann es auf die Stelle nicht so sagen.
Techno-Soundtrack ist auch gut.
Ja, aber wir müssen zurück zum Thema. Lassen wir das Studio doch erstmal außen vor geklammert, ja? Ich meine, es soll ja um den Film gehen und nicht um das beste Filmproduktionsstudio.
Ja, ich bitte einfach, das Argument aus dem Protokoll zu streichen. Tagesordnungspunkt. X.
Ja. Wie sieht's aus bei euch?
Mein Tee ist leer.
Ja. Keine Ahnung.
Ja, eine etwas noch zähe Runde. Ihr müsst, glaube ich, noch ein bisschen reinkommen. Naja, schauen wir mal.
Meinst du?
Etwas vielleicht.
Die Frage war auch schwer.
Die Frage ist schwer?
Sie hasst.
Ich hab
irgendeiner hat Blade genommen.
Ich habe halt auch damit gerechnet, dass irgendwie schnell Batman 2 fällt. Witzigerweise nicht. Aber vielleicht liegt das an Catwoman, die, glaube ich, sozusagen noch das ist, was am meisten nachhängt. Die Catwoman-Darstellung, der Rest ist so, geht so.
Also der Pinguin ist auch super und da passieren sehr viele gute Sachen. Ich würde sogar eher sagen, Catwoman ist ziemlich unnötig in dem Film.
Ja.
Aber ganz ehrlich, also ich habe den nicht genommen, weil ich davon ausgegangen bin, dass der schon gepickt wurde. Ich habe dieses klassische, ich wusste, ich bin nicht der Erste in der Runde, also nehme ich auch einfach mal eine Sache, von der ich ausgehe, die ist ich. Also
ja, ich wusste, dass der Erste bin und dass ich dann mit der Maske auf die Bühne kommen muss, was schon eine ziemliche Mammutaufgabe ist. Und dann ist es halt so bei den ganzen 90er-Jahre Superheldenfilmen, ich habe mir die mal so angeguckt in so einer Liste. Sorry, da ist bei mir Durchzug, also da wird's richtig dünne. Man in Black hast du mir nicht durchgehen lassen.
Man in Black ist ein Comicfilm.
Ja, ein Comicfilm.
Aber kein Superheldenfilm.
Aber kein Superheldenfilm.
Es ist eher ein keine Superkraft.
Ja, kann ich, weil der war, in manchen Listen war ja aufgelistet und dachte
also
ich,
das wäre noch so ein... ist der voll geil, da bin ich total bei dir.
Aber da habe ich eine Grenze gezogen.
Ja, aber bei der Maske nicht.
Ja. So, aber gut. Trotzdem fand ich dann Airfans Plädoyer sehr stark. Du hast, finde ich, das Beste draus gemacht.
Ja.
Ich fand es auch wirklich, einen guten Superheldenfilm. Du hast gut aufgezeigt, was das Besondere dran ist, dass diese ganze Slapstick und so, du hast sogar eine Origin-Story, das klassische Superhelden-Elemente, aber es ist, im Endeffekt war es ein guter Superheldenfilm und also ich gucke den ehrlich gesagt immer noch gerne. Ich fand den auch ziemlich gut.
Übrigens der erste Film von Cameron Diaz, das wusste ich auch vor einer Weile noch nicht.
Ja, der hat mitgespielt. Ja,
also wirklich der allererste.
Ach echt?
Ja. Krass. Wirklich, könnt ihr checken, IMDb, sie war vorher noch in keinem einzigen Film, das ist der allererste Film, der sich aufgetreten ist.
Ist jetzt eh nach den Argumenten, das zieht jetzt auch nicht mit rein.
Nee.
Ja, bei Christian und Adam war es schon ein größeres Battle. Adam hatte natürlich den großen Marvel-Boost, den er gut gespielt hat. Er hat sehr viel mit, hat die ganze Marvel-Geschichte überhaupt erst ins Rollen gebracht. Das
Fakt.
Wesley Snipes als Hauptrolle, sehr gut ausgespielt. Christian hatte die Turtles. Ich habe ihn wirklich sehr oft gesehen und ich hätte so gern mitgekämpft, weil ich weiß, was Christian meint. Also, aber es gibt da wirklich Szenen, die sehr, sehr dunkel sind. Meine Lieblingsszene ist zum Beispiel die, in der Donatello zusammengeschlagen in der Badewanne liegt. Das sind total stille Aufnahmen. Das klingt lächerlich.
Alright, so sad. Kennt,
das ist sehr gut.
Hat er eine Pizza in der Hand währenddessen?
Nein.
Diese Vorurteile.
Auch diese unterschwellige, passiv-aggressive, also nein.
Nee, ich mag die Turtles-Filme auch ganz gerne, nur die werden halt mit progressiv immer so ein bisschen irrwitziger auch.
Genau, ja, aber der erste ist wirklich noch anders. Aber egal, das hat Christian gut rausgearbeitet, er hat die Substanz des Films aufgezeigt.
Beste Turtles-Film übrigens der Animationsfilm aus den 2000ern, ne?
Den ich auch nicht gesehen
habe. Egal, so. Deshalb ist es bei mir zwischen Adam und Christian gelandet. Ich fand es sehr gut, dass Christian aufgezeigt hat, dass die Substanz in dem Film da ist, die heute noch Geschichten erzählt, die heute noch funktionieren. Andererseits suchen wir den besten Superheldenfilm der 90er, somit weiß ich es nicht ganz genau, ob ich das so zählen kann. Adam hatte hingegen dieses ganze Marvel-Ding. Ich lasse das mit diesen Marvel-Studios mal außen vor. Dennoch war das schon so, dass das ein Film war, der eine höhere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Neue Qualitätsstufe der Superheldenfilme eingeläutet.
Die Badass-Sprüche, das war natürlich...
Der einzige Kritikpunkt, der mir da so...
Der hat schon gute Sprüche drauf, der Blade. Also ich meine,
aber heute sind die echt schon sehr...
Hast du gerade einen drauf?
Leider nicht. Ich habe den Film auch zuletzt vor 5 Jahren gesehen oder so.
Also ich glaube...
Ist Blei. Keine Ahnung.
Ich fand beide sehr gut und ich glaube, ich gehe mit einer leichten Tendenz zu Adam, einfach weil er dieses Stein ins Rollen gebracht hat, sehr stark ausgespielt hat. Und damit geht die erste Runde an Ant-Man.
Excelsior!
Aber wirklich, wirklich haarscharf, ja? Also
krieg ich einen haarscharfen Punkt dafür?
Ja, einen haarscharfen
Punkt. Ich hatte letztes Mal auch 3 haarscharfe Punkte. Am Ende hat sie es aber bezahlt gemacht, also bleibt da dran.
Gut, wir kommen zu unserer zweiten Frage. Und zwar, wie gesagt, wir wollen die ganze Folge so ein bisschen zu Ehren des, ich glaube, wir zeichnen jetzt gerade am 23. auf. Die Folge wird aber in einer Woche ausgestrahlt werden. Deshalb ist gestern übrigens Logan in die deutschen Kinos gekommen. Und deshalb wollen wir uns so ein bisschen den X-Men widmen, insofern, dass gerade eine Serie läuft bei FX, wer sie kennt.
Und bei Fox in Deutschland. Schöne Grüße.
Bei Fox in Deutschland namens Legion, in der wir das X-Men-Universum von einer ganz anderen Perspektive sehen, von dem ehemaligen Fargo-Regisseur. Und wenn schon in der Serie ein Superheldenfilm mit einem ehemaligen Fargo-Regisseur funktioniert, habe ich mich gefragt, warum machen wir das Ganze nicht auch im Filmuniversum? Und deshalb ist meine Frage, welcher Superheld wäre am besten dafür geeignet, von den Coen Brothers verfilmt zu werden? Und Christian fängt an.
Also zuallererst, das ist eine Frage von dir, Henning, weil die Umwege sind ja wohl unfassbar groß. Die du, als ich die Frage gelesen habe, dachte ich auch, was zum... Okay, also, die Frage ist...
Punktabzug für Christian.
Na, scharfen Punktabzug, bitteschön, dann bin ich wieder bei null. Das ist
der von letzter Runde.
Ja. Also, du, die Frage ist, welches Superheldenmaterial von den Coen Brothers gerne.
Ich darf nur noch ganz arbeitet. Kurz, ich kann es nur ganz kurz sagen, ich habe Logan schon gesehen. Ich könnte es auch mit Logan argumentieren, dass dieser Film auch in eine andere Richtung geht. Das nur nebenbei. Ich habe jetzt den Legion-Bogen gesprungen, der sehr weit ist, aber ich könnte es sogar auch mit Logan argumentieren. Ja.
Aber du möchtest einen Superheldenfilm der Coen Brothers sehen. Das ist das Argument, darum geht es. So, dankeschön. So, dann habe ich das nämlich auch verstanden. Und meine Antwort ist, meine Antwort ist tatsächlich, Trommelwirbel, Deadpool. Ich muss auch da wieder meine Bildungslücke auf den Tisch legen, denn Coen Brothers ist für mich gar nicht so riesig und gar nicht, also Frage habe ich nie geguckt und ja, ich weiß, es gibt schon 5 Punkte abzugehen, aber das Ding ist, wenn wir uns an einen Film wie The Big Lebowski erinnern, und das tue ich, ja, den benutze ich jetzt hier so als Vorlage.
Den hast du auch gesehen?
Ja.
Okay.
Ich glaube sogar 2-mal.
Cool.
Also, genau. Und der sich ja nun mal auszeichnet durch einen sehr, sehr schönen, sehr eigenen, sehr, ich sag mal, ohne Holzhammer ausgestatteten Humor. Ja, die Art des Humors ist natürlich ganz wundervoll in The Big Lebowski. Und genau das ist für mich die Schnittstelle zu Deadpool. Wir haben alle Deadpool gesehen. Ich fand ihn sogar ziemlich gut. Aber ein Riesenkritikpunkt, völlig zu Recht an diesem Film, ist natürlich, dass er sehr platt ist und auch sehr pubertär ist und das ist natürlich auch oft spaßig und hat mir auch teilweise Spaß gemacht, aber der ist halt so voll mit Gags, die zu 50% einfach nach hinten losgehen. Die anderen 50% sitzen sehr gut. Deshalb würde ich mich freuen, wenn die Coen Brothers einfach mal ihre Art von Humor und ihre Art der Charakterisierung, wie wir sie beim Dude gesehen haben, auf Deadpool anwenden könnten.
Hashtag Dudepool übrigens.
Absolut.
Den darfst du ihn nicht schenken, ne? Der ist von dir.
Schreib ihn auf, Henning. Schreib ihn auf unter meinen Namen.
Du hast vorhin was erzählt von Dudepool.
Genau. Ist das auch das Hashtag der Sendung übrigens?
Ja, das wollte ich damit sagen. Hashtag der Sendung ist Dudepool. Aber ich weiß doch nicht, wer der Punkt kriegt.
Genau, also ne, das ist mein Argument. Also wenn man dieses Template einfach nimmt und auf Deadpool anwenden würde, dann hätten wir, glaube ich, alle was davon. Und dann hätten auch die letzten Kritiker, die Deadpool scheiße fanden, auch Grund genug, ihren Mund zu halten. Und die Welt wäre zumindest ein klitzekleines bisschen besser.
Adam.
Ich. ich mag die Coen Brothers sehr gerne. Ich kenne so ungefähr ein bisschen mehr als Christian, so die Hälfte vielleicht so von deren Oeuvre. Leider auch nicht alles, da habe ich auch eine kleine Bildungslücke. Aber sie sind für 2 Sachen relativ gut. Christian hat schon erwähnt, so ein bisschen humoriger Variante, schwarzhumoriger im Humor, den sie da präsentieren. Und sie können auch Filme machen, die so ein bisschen über die Stränge schlagen, mit Gewalt glänzen. Auch ungewöhnliche Geschichten erzählen, nicht so konventionell sind und so. Und ich möchte, wenn ich solche Sachen pitche, auch Sachen haben, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Ich habe Deadpool schon im Kino gesehen, mit großem Erfolg lief der Ganze, er war kreativ ziemlich gut mit dabei, aber ich will eigentlich auch mal neue Helden sehen. Und eine Heldin, beziehungsweise bei Marvel gibt es ja überhaupt noch gar keine Heldinnen, die in Einzelfilmen gebracht worden sind. Und deswegen finde ich, es ist längst überfällig, seitdem diese Heldin in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt ist, dass sie einen eigenen Film bekommt. Und die Rede ist von Squirrel Girl. Das ist nämlich mit eine der kreativsten Schöpfungen von Marvel. Die ist bei den Great Lake Avengers erstanden und jetzt so in den 2000er, 2012er Jahren so ein bisschen populärer geworden mit einer eigenen, sehr kreativen Reihe. Und ich finde, die Coen-Brüder eignen sich perfekt dafür, ihre Abenteuer umzusetzen. Denn ich möchte eher so die Coen-Brüder haben, die den Film Burn After Reading gemacht haben oder Hail Caesar. Also wirklich skurrile Charaktere und Leute, die halt nicht so ganz normal sind und ein bisschen abgedreht sind und die auch akzeptieren, wenn ein erwachsenes Mädchen in einem Eichhörnchenkostüm durch die Gegend läuft und mit ihrem kleinen Sidekick Tippitoe spricht und telepathisch mit dem kommuniziert. Da möchte ich dann entweder eine Babysitter-Story, weil sie ist auch die Babysitterin von Luke Cage und Jessica Jones haben, im Kontext der New Avengers, oder ich möchte eine kleine Detektiv-Story haben, also dass sie einen Fall bekommt und den dann auflösen muss. Squirrel Girl zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine der stärksten Figuren im ganzen Marvel-Universum ist, was kein Scherz ist. Sie hat schon Galactus besiegt und Thanos und viele, viele andere mächtige Kreaturen. Und das ist natürlich ein bisschen schwer in Filmen darzustellen, aber ich habe ein bisschen Vertrauen in die Coen Brothers, die ja auch mit dem Schurken aus No Country for Old Men mit seiner, Bolzenschuss-Gerätepistole einen ikonischen Menschen geschaffen haben. Ich habe auch schon einen konkreten Drehbuchautor. Das wäre nämlich auch eine Premiere. Mein Drehbuchautor ist Wes Anderson, der bei Fantastic Mr. Fox schon bewiesen hat, dass er mit so Nagetieren und so relativ gute Arbeit leisten kann und ja auch bald mit Isle of Dogs zurückkehrt in einem schönen animierten Film. Mein Film ist tatsächlich nicht animiert, obwohl es natürlich eine Option wäre, aber eine Realverfilmung hat deutlich mehr Potenzial, glaube ich, auf dem Markt, auch wenn Skrull Girl eine sehr obskure Figur ist. Hauptdarstellerin habe ich auch schon. Ich glaube, das wird Christian freuen. Emma Stone hat zugesagt, sie möchte sich in das Kostüm schicken.
Grüße an dieser Stelle, falls du sie widersprichst.
Genau, und Tippitoe weiß ich noch nicht. Da brauchen wir irgendwie so eine... Ah ne, Tippitoe hört man sowieso nicht sprechen. Aber falls man doch irgendwie ihre Gedanken verbalisiert, dann weiß ich nicht, vielleicht... wen gibt es denn da Witziges? So eine Melissa McCarthy oder sowas. Das ist mein Pitch für Squirrel Girl. Ich habe schon 60 Tickets gelöst. Ich hoffe, es wird umgesetzt.
Ich nehme mal kurz mein Wes Anderson-Plakat von der Wand, du Schleiber. Und Felix ist da.
Das ist ein Plakat?
Du musst auch ein paar Mal schmunzeln bei Adam seinem Pitch. Ja gut, ich habe mich auch an was probiert. Und zwar an was, was wir jetzt eigentlich gerade auch schon bekommen haben. Und zwar ein Film von den Coen Brothers zum Old Man Logan. Der hat den Titel No Country for Old Logan. Oder Old Man Logan, besser gesagt. Und damit ist ja fast eigentlich alles gesagt. Ihr habt schon die Stärken von den Coen Brothers ein bisschen ausgearbeitet. Auch ich, also ich kenne mich relativ gut mit ihrem Oeuvre aus tatsächlich. Ich schaue die sehr gerne und habe auch sehr viel von denen gesehen. Musste etwas schlucken, als Adam gerade Burn After Reading erwähnt hat, weil das mit Abstand der schlechteste Coen-Film ist, der, glaube ich, existiert. Aber gut, da können wir ja gleich
eine Diskussionsrunde...
Können wir gleich in der Diskussion so drüber sprechen. Ich würde halt schon so ein bisschen in die Richtung von No Country for Old Men gehen, natürlich, dem Titel entsprechend, wer hätte es gedacht. Und eine der großen Stärken von den Coen Brothers ist natürlich auch ihre große Fähigkeit, sehr gut zu casten. Sie haben natürlich einen starken Stamm an Schauspielern, den sie immer wieder abrufen. Und ich, auf den sollten sie auch bei so einem Film setzen und mit denen halt dann auch eine ganz andere Geschichte erzählen, als das, was wahrscheinlich jetzt im Kinofilm Logan erzählt wird. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es dann was sehr Spezielles wird. Ich würde einfach Jeff Bridges natürlich als Logan casten. Das wäre mal was ganz anderes. Große Überraschung. Vielleicht so ein bisschen am Nuscheln und etwas abgeheifert irgendwo in Texas. Und er begibt sich mit seiner guten alten Freundin Mystique, gespielt von Frances McDormand, aber auch in die Jahre gekommen, auf einen Roadtrip, wo man noch nicht wirklich so weiß, wo es hingehen soll. Er hat eine Nachricht bekommen, dass dass Professor X, gespielt von J.K. Simmons, ums Leben gekommen ist, aber niemand weiß wirklich, ob da was dran ist oder nicht. Und so begeben sie sich halt auf die Suche nach Antworten und treffen dabei auf alte Bekannte, zum Beispiel einen Steve Buscemi als Nightcrawler, der an der Tankstelle jobbt, oder einen John Turturro als Bowler in einer Bowlingbahn in Austin unter dem Spitznamen Iceman. Wir hätten noch einen John Goodman als abgehalfteter Hulk, der irgendwie damals eine lustige Zeit verbracht hat mit Logan, aber irgendwie sie haben sich auseinandergelebt und verstehen sich nicht mehr so richtig, aber sie treffen wieder aufeinander. Und so wird das so ein Roadtrip mit skurrilen Charakteren, auch natürlich diesen speziellen Humor, die Coens halt auch jedes Mal mit aufgreifen, aber vor allem auch mit viel Herz, weil das ist auch ganz wichtig bei den Coen Brothers, dass du natürlich deine witzigen Momente hast, aber auch so diese Augenblicke, die so ein bisschen Menschlichkeit zeigen. Und das ist gerade bei diesen überzeichneten Charakteren, die alle Superkräfte haben, wichtig, dass wir sehen, dass da irgendwas in ihren Herzen ist, was halt nicht nur sich definiert über irgendwelche Kräfte oder irgendwelche Fähigkeiten, sondern dass sie immer noch versuchen, was Gutes zu tun, auch wenn sie schon lange vielleicht nicht mehr was Gutes getan haben. Und ich glaube, das ist ganz zentral bei so einer Geschichte. Und dann wird man sehen, wo der Film hinführt. Sie treffen auch ein mysteriöses Mädchen, gespielt von Hailee Steinfeld. Die kann ja auch ziemlich gut mit Jeff Bridges. Und dann werden wir sehen, was der Old Man in diesem Land, das nicht für ihn ist, so zustande bringt.
Dann bitteschön.
Also Adam, du hattest mich zuerst... Dann hast du mich lange verloren und natürlich hast du mich am Schluss wieder gekriegt, du Arschloch. Yes. Und bei Felix habe ich einfach das Problem, ich habe Logan jetzt auch noch nicht geguckt, aber zumindest den Trailer. Und ich habe das Gefühl, dass du den schon existierenden Film um ein paar Nuancen einfach nur verändert hast.
Aber es sind halt die wichtigen Nuancen bei unserer Fragestellung von den Coen Brothers. Ich weiß nicht, wer hat jetzt den Logan gemacht? Das ist der, der auch schon die anderen...
James Mangold.
Mangold hat auch die anderen gemacht. Ne?
Den zweiten hat er gemacht. Und Todeszug nach Yuma, glaube ich, ne?
Ja, stimmt. Das war auch Mangold. Ich glaube einfach, dass das, also das ist das Problem, da ich den echten, also diesen richtigen Logan noch nicht kenne, weiß ich nicht, in welche Richtung der geht. Ich glaube aber, dass die Coen-Brüder halt so viel besondere Sachen mit zum Tisch bringen können, dass es halt eine ganz eigene Geschichte wird, die halt doch dann extrem sich unterscheiden würde zu dem, was jetzt demnächst ins Kino kommt. Und ich würde es sehr gerne sehen.
Da bin ich auch bei dir. Also Jeff Bridges als Wolverine ist eine Sache, die ich auch unterstützen würde. Aber trotzdem klingt es für mich einfach nur wie ein neu gecasteter Logan.
Besser gecastet.
Hugh Jackman ist halt Wolverine, ne? Also das ist ein bisschen schwer, ihn zu ersetzen. Ich muss dir auch ein Kompliment geben für deinen Cast, der hat mich auch überzeugt. Also ich meine, alleine die Variante, das würde ich auch gerne mal sehen. Aber bei euch beiden war es halt so, dass es jetzt existierende Franchise schon gibt, die jeweils schon einen Film hatten. Und deswegen bin ich jetzt nicht so ganz neugierig darauf. Logan ist tatsächlich so, ich habe ihn auch schon gesehen. Deswegen ist es jetzt kein wirkliches Pro-Argument, aber es ist halt wirklich sehr nah dran an dem, was tatsächlich im Kino passiert bei Felix. Bei Deadpool der platte und pubertäre Humor, das wäre wirklich ein Punkt, den man wahrscheinlich auswechseln könnte, aber dann wäre es, also Deadpool ist so eine wandelbare Figur, da könnte man es sogar machen, das ist auch ein Argument, was ich dir
aber da muss ich mal kurz reingrätschen, ist der Coen-Humor überhaupt kompatibel mit der Figur Deadpool, weil die besticht ja gerade dadurch, dass sie halt so zotig ist, so extrem direkt und ich glaube, und auch natürlich über die Stränge schlägt. Ich glaube, bei den Coen Brothers geht es mehr so um Nuancen und dezentere Elemente als wirklich das, was halt diese Figur, wofür sie geschaffen wurde, ausmacht. Und ich glaube, das passt nicht zusammen.
Ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Ich glaube, dass die Coen Brothers eher diese Veranlagung, ich will nicht sagen, also sie würden sie, glaube ich, nutzbar machen, aber ein bisschen herunterspielen, also ein bisschen gediegener machen, auf einem anderen Level zotig sein, ohne dabei zotig zu sein. Das ist so meine Hoffnung.
Ja, die Hoffnung, ja.
Naja, wir reden ja alle von Hoffnung. Also wir haben die Filme nicht gesehen.
Ja, wenn ihr mich auseinandernimmt, dann müsst ihr auch das mit euch machen lassen, ja.
Naja, aber das Prinzip bleibt ja, dass wir hier Luftschlösser bauen. So. Und in meinem Luftschloss, ich sehe das Potenzial und das, was Adam gerade gesagt hat, stimmt ja auch, dass die Figur so wandelbar ist, dass gerade auch durch das durch die neue Crew, durch die neue Regie, wahrscheinlich auch durch das neue Drehbuch, so eine Art Anthologie-Franchise auch aufgebaut werden könnte. Also gibt Deadpool in völlig unterschiedliche, völlig neue Hände mit jeder Fortsetzung und schon hast du da was komplett Eigenes, was wunderbar zur Figur passt.
Hattest du eigentlich einen Darsteller genannt für deinen Deadpool?
Nee, ich wusste gar nicht, dass das Aufgabe
Hausaufgabe ist. Kann man ja machen. Ist immer so ein Bonusfaktor, den ich ganz witzig finde.
Naja, ich meine, Emma Stone kann ja eh nichts schreiben.
Es gibt die Figur Gwenpool.
Emma Stone
Gwenpool gibt es tatsächlich im Marvel-Universum.
Emma Stone, Jungs, müssen wir wirklich immer im Emma Stone, ganz ehrlich. Ja. Ich weiß, ich habe euren Podcast gehört. Es ist schrecklich, ganz ehrlich. Ist auch irgendwann mal okay mit der guten Dame.
Ich gehört hat, es gab hier gerade ein High Five zwischen Christian wirklich. Und Adam.
Beide ihre Arschbacken aneinander geklatscht und sich gefreut, dass Emma Stone schon wieder für irgendwas gecastet wird eventuell. Nein, ganz ehrlich, es reicht langsam mit der Frau. Also ich möchte sie in allen Ehren, aber sie muss nicht wirklich alles machen. Und ich finde es auch ein bisschen uninspiriert, sie für so eine Rolle vorzuschlagen.
Als Eichhörnchen, sorry, aber nee, das ist perfekt.
Auch generell, der Pitch, Squirrel Girl, kommt mir auch noch zu den Ohren raus. Es liegt vielleicht aber daran, dass ich sehr viel Zeit mit Adam verbringe auf Arbeit. Und er
nicht müde. Du hast diesen Pitch schon öfter gehört in der Kaffeepause.
Wirklich, ständig. Ich krieg nachts Voicemails, wo er mir sagt,
seit dem 10. des Drehbuchs fertig.
Heavy breathing.
Wirklich. Aber ich muss echt zugeben, ich glaube, das ist nicht so ein Ding, was massenkompatibel wäre, wo halt viele Leute drauf
aussprechen. Das haben alle Leute von Ant-Man gedacht, das haben alle von Guardians of the Galaxy gedacht.
Das ist immer noch kein Squirrel Girl. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein
Argument. Aber das ist doch kein Argument. Also darum geht's ja nicht.
Nee,
es geht darum, dass dieser Film gemacht wird. Wer ihn guckt, ist doch Wumpe.
Nee, das ist richtig.
Außerdem hat er schon 60 Tickets verkauft, ganz so viele, wie du schon verkauft hast.
Das sind anscheinend die alternativen Fakten von meinem Gegenüber, ja. Dann 60 Tickets. Nee, mir geht's darum, bei der Massenkompatibilität geht's mir einfach darum, dass er uns was pitcht, was sich kein Mensch vorstellen kann. Und ich fand es zwar nicht so gut gepitcht, dass ich mir wirklich denken kann, okay, was ist das für eine Geschichte? Ein Mädchen, das aussieht wie ein Eichhörnchen, das kommt mir nicht, will nicht wirklich meinen Kopf rein. Deswegen finde ich auch nicht so spannend, mich jetzt irgendwie damit auseinanderzusetzen. Also da hat es mir einfach nicht gereicht von dem, was mir Adam vorgestellt hat, um wirklich zu sagen, ja, ich möchte diesen Film sehen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, da haben wir beide Geschichten, die ein bisschen ein breiteres Publikum sofort ansprechen und die nicht nur irgendwie, ja, seltsame Mädchen mit Eichhörnchenschwänzen integriert.
Squirrel Power, sage ich dazu nur.
Starkes Gegenargument auf jeden Fall. Ich hoffe, das vermerkt der Juror.
Tippitoe würde sagen, chick, 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 chick. Und das heißt, boom, up yours, Böhme.
Boom, chicky, boom, boom, chicky, boom.
Weil du siehst da halt auch immer, was Tippitoe sagt in den Comics. Ne? Und das ist manchmal sehr beißend, ironisch und sarkastisch und kann auch wirklich mal co-inkompatibel sein.
Okay.
Und ich würde sehr gerne Squirrel Girl sehen. Das ist.
Und du meinst, dass Cohen und Anderson auch zusammen funktioniert? So zwei skurrile oder drei skurrile Köpfe,
das
die...
Ist, das, also die Vorstellung allein ist für mich ein Traum. Also ich glaube, wenn die dreimal ihre Kräfte bündeln würden,
dann kommt, was da Mist raus.
An fantastischen Einstellungen alleine kommt. Ich denke an so obskure Figuren wie den Busboy da in Grand Budapest Hotel oder sowas. Oder an die ganzen Leute aus The Life Aquatic. Einfach so überskurrile Leute, die du dir eigentlich so nicht ausmalen kannst, dass sie tatsächlich existieren. Und das hast du dann in einem Marvel-Film.
Ich würde einfach mal sagen, too many cooks. Wenn du so welche Freigeister zusammenschmeißt, die ja wirklich einen sehr individuellen Stil haben und ja verfolgen, und die sollen zusammen dann was auf die Beine stellen, was dann auch so ein besonderes Thema ist, glaube ich, wird es gegen die Wand gefahren.
Gib denen 30 Millionen und die kriegen was super Kreatives hin. Da muss gar nicht so eine große Zuschauerschaft
hinter. Kriegst du für wie
aber
viel?
Du machst
30 den, reichen da, ja?
Natürlich. Also sie macht ja auch Birdman für 10 oder 15 oder sowas.
10 oder 15, gut.
Ich glaube, sie macht das sogar für Scale. Also Birdman ist ja so ein Passionsprojekt für sie. Ja, wenn sie ein geiles Skript findet, dann macht sie das auch.
Ja, ich weiß,
so liebevoll
ist
sie.
Ich habe noch mal eine Verständnisfrage, weil wir haben ja schon festgestellt, dass wir hier auch in Luftschlössern arbeiten und Sandburgen bauen. Und die Sandburg hier auf dem Tisch, die Adam hingestellt hat, ist leider die größte, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie in Realität umschwingt, wie schon gesagt, ne, die Drehbuchautoren und Regisseure müssen erstmal zusammenarbeiten. Das ist halt so abwegig. Ja, cool. Da bin ich bei dir und so. Aber es ist halt so unrealistisch, dass ich da schon fast Punkt Abzug geben würde. Denn es geht ja auch irgendwie darum, wie bei unseren beiden Vorschlägen, dass man sich das Ganze vorstellen kann.
Warum und genau ist es denn unrealistisch, dass die Coens und Wes Anderson zusammenarbeiten? Ich meine, die arbeiten auch mit Spielberg, die arbeiten auch mit anderen großen Filmemachern. Also was ist da jetzt so?
Spätestens beim wirklich sehr perfekten Casting von Emma Stone ist die Nummer halt vorbei. So. Und,
also bei unrealistisch würde ich jetzt auch ein bisschen recht geben, aber mir ist auf jeden Fall auch die Art dieser beiden Universen, die da aufeinander trifft. Das mag auf den ersten Blick cool aussehen, beziehungsweise kann man sich cool vorstellen, aber ich denke, dass da einfach so zwei gewaltige Pole aufeinandertreffen, die sich abstoßen, die halt nicht zusammen funktionieren. Und deswegen würde der Film auch nicht funktionieren. Vielleicht nochmal was zu Christian, weil der sitzt hier so ein bisschen zu ruhig in der Mitte. Da muss man auch mal einfach mal dran denken. Ne? Sonst will ich, sagt Henning nachher wieder, Christian, du wurdest gar nicht richtig angegangen, was war denn da los? Ja.
Hat jemand aufgepasst?
Ich kenne leider so langsam, wie das hier abläuft.
Deshalb hast du gewonnen auf einmal. Ah, ich merk schon.
Ja, Dude Pole, ja, gefällt mir gut, aber der geht ja auf Hennings Kappe. Sehr schön. Bei dir war so ein bisschen das Problem, dass du schon am Anfang gesagt hast, dass Coen Brothers so nicht deins ist, und dann willst du uns gerne sagen, warum denn ein Deadpool-Film von ihnen dann gut wäre. Und dann ist halt ein bisschen doof, kann ich mir dann schwer vorstellen, dass du mir halt erzählst, weil die Coen Brothers so einen besonderen Humor haben und mir nicht wirklich sagt, was ist so besonders daran und passt das wirklich zusammen mit dieser extremen Figur Deadpool. Und da fand ich das so ein bisschen, ich habe dir das nicht wirklich geglaubt, beziehungsweise dein Pitch war dann so ein bisschen schwach auf der Brust. Es ist natürlich eine persönliche Einschätzung für mich, also das war so das Gefühl, dass da die Grundlage nicht da war, erstmal einen Coen Brothers Film zu entwerfen.
Ja.
Also, nachdem Aardman die erste Runde gewonnen hat, muss er sich, glaube ich, gerade mit so einer Front gegen sich hier sitzen sehen. Und vor allem Kid Flix hat sich im Kreis gedreht und hat seine Lichtblitze aufgeladen, damit er sie ordentlich verteilen kann.
Bloß nach vorne, sage ich dann nur.
Und das war auch ziemlich stimmig, muss man wirklich sagen. Also ich finde erstmal alle Ideen gut. Also ich finde irgendwie, ich habe ja schon Dude Pool gesagt, Adam hat sich bei mir echt, ich musste mir so auf die Zunge beißen, ne, weil ich zum Beispiel wünsche mir halt immer einen Wes Anderson Superheldenfilm, weil ich das mag.
Das ist reiner Zufall, dass das hier gefallen
hat. Ich habe das schon gemerkt.
Ich würde ihn auch dann an der Regie sehen wollen. Das ist mein persönlicher, aber das
hat. Aber das war ja nicht in der Frage, sonst hätte ich das.
War nicht in der Frage, und es war, ich sage nur, das ist meine persönliche Meinung, aber die spielt hier nicht mit rein. Was hingegen damit reinspielt, und da haben sich Christian und Felix ein bisschen gegen dich verbündet, und zwar, dass das Ganze erstens sehr unwahrscheinlich ist und dass man das hat Felix vor allem gesagt, sich das Ganze sehr schwer vorstellen kann. Die Superheldin hin oder her, die gesamte Kombi wirkte ein bisschen zu abgedreht und das wurde sehr stark ausgespielt, vor allem von Felix. Deshalb war Adam für mich relativ, deshalb aufgrund dieser Argumente dann raus. Somit war ich bei Dude Pool und Old No Country for Old Lo-
No Country no for, Country old, for man old Man Logan.
Oh Gott.
Bisschen lang.
Ja, und ich habe ja auch Logan schon gesehen und das ist wirklich verdammt nah dran am Original. Er hat eigentlich nur die Darsteller ausgetauscht.
Er hat die Düs mit den Dars vertauscht. Sag doch, wie es ist.
Aber wir dürfen das hier eigentlich nicht in die Wertung einfließen lassen. Nee, ist natürlich nee, doof, dass du es schon gesehen hast.
Das ist meine Anmoderation. Ja, ich leite diesen Satz ein. Aber
ich finde, das geht sehr gut in
die Er hat quasi zwei Elemente so gut damit fusioniert, dass ihm da keiner so richtig angehen konnte. Und ja, und hingegen wurde bei Christian dann, was vor allem zum Ende hin, hat Felix für mich das Ding auch noch dicht gemacht, als er dann Deadpool als einen etwas schwachen Pitch aufgezeigt hat. Und damit geht die Runde für mich an Kid Flix.
Darf ich dazu mal eine Frage stellen? Ich muss mir die ganze Zeit auf die Zunge beißen. Was ist denn, wenn man Kontinuitätsargumente macht? Also wenn ich gewisse Argumentationsstränge, die in den vorherigen Episoden vorhanden waren, kritisieren würde, weil sie wieder in der Argumentation genutzt werden.
Hast du nicht gemacht, ne?
Nee, aber weil ich dachte, das wäre ein Arschloch-Move.
Probier mal.
Okay. Everything goes.
Also erste Regel bei den Cinematic Smash Brothers.
Es gibt keine Regeln.
Es gibt keine Regeln bei den Cinematic Smash Brothers.
Das, wir sprechen nicht über die Cinematic Smash Brothers.
Ach, Scheiße.
Ich dachte, das wäre die erste Regel.
Stimmt. Naja gut, damit steht es nochmal ganz kurz. Ein Punkt für Kid Flix und ein Punkt für Ant-Man. Und wir kommen in die dritte Runde. Es gibt ja vor allem bei Superhelden-Fans oder Superhelden-Film-Fans und Comic-Fans immer wieder Diskussionen. Wer ist der Stärkste? Wer ist der Beste? Das ist, finde ich, eine Diskussion, die ist so ein bisschen, ich finde die so ein bisschen langweilig geworden. Ich würde was anderes machen, wenn wir nämlich über Superheldenfilme reden, dann würde ich lieber darüber reden, welcher ist der beste Superheldenfilmregisseur? Und diesmal fängt Ant-Man an.
Hey, habe ich nicht eben schon angefangen?
Nee, nein, Christian, es geht. Das war Kryptonit Christian.
Rot-orange-gelb-rot.
Ich möchte meine witzigen Superheldennamen so oft wie möglich benutzen.
Muss mir nur eine Notiz noch für die nächste Runde schon mal machen, weil mir gerade was eingefallen
ist. Das ist geschummelt.
Also Böhme attackieren.
Die Hunde loslassen auf Böhme.
Fußnote Arschloch-Move.
Dick-Move!
Mehr Arschloch.
Aktiviert!
Wir reden nicht über Cinematic Smash
Bros. Toast einkaufen. Die Kategorie, die wir jetzt diskutieren wollen, ist ja der beste Regisseur in einem Superheldenfilm. Bei mir ist es tatsächlich so, dass es zwei Menschen sind, weil es, die kommen halt nur im Doppelpack. Und
die Coen Brothers mit Squirrel Girl.
Und die haben mit die... Die haben zwei der besten Marvel Studios Filme bisher gemacht und dabei handelt es sich um die Russos. Winter Soldier und Civil War gehen nämlich auf deren Kappe. Und obwohl sie von ganz kleinen Anfängen kommen, nämlich als Regisseure von Sitcoms wie Community und so, haben sie bewiesen, dass sie mit 200 Millionen Dollar Budget fantastische Actionfilme machen, die bodenständig sind, aber gleichzeitig auch das Superhelden-Element fantastisch herauskehren können. Die Charakterisierung von Captain America hat einen Quantensprung gemacht von The First Avenger bis zu Return of the Winter Soldier, wie er, glaube ich, auf Deutsch merkwürdigerweise heißt. Und die erzählen halt Geschichten, die sind persönlich, die sind wendungsreich, die sind wirklich kurzweilig inszeniert. Also ich denke bei Captain America alleine an die Eröffnungsszene auf dem Boot oder später die Jagd mit dem Winter Soldier, die Verfolgungsjagd, in Civil War, die Flughafenszene. Also ich glaube, ich muss euch da gar nicht so viel erzählen. Die Spider-Man-Charakterisierung haben sie fantastisch gemacht. Das habe ich ja auch in der ersten Folge schon ein bisschen argumentiert, dass es mit der beste Spider-Man ist, den sie inszeniert haben. Sie dürfen jetzt sogar Infinity War, den unglaublich kompliziertesten Marvel-Film aller Zeiten logistisch inszenieren. Das heißt auch, dass Marvel Studios großes, großes Vertrauen in sie hat. Und das Box-Office weiß es ja auch. Das sind alles Milliarden-Seller, auch wenn manche dieses Argument wahrscheinlich nicht gut finden werden. Ja, also ich weiß gar nicht, ich möchte ja auch nicht spoilern, obwohl wahrscheinlich jeder Winter Soldier gesehen hat, aber da gibt's natürlich auch in der Mitte des Films einfach eine Szene, die alles auf den Kopf stellt, was bisher im Marvel Cinematic Universe gewesen ist, was dann auch weitreichende Konsequenzen hat für zum Beispiel Agents of S.H.I.E.L.D., so als weitreichendes Universum in dieser Geschichte. Sie haben den Hulk auch in... Ah nee, doch nicht. Den Hulk muss ich wieder rausnehmen, sorry. Sie haben einen fantastischen Black Panther, ein fantastisches Black Panther Debüt geliefert in Civil War. Und überhaupt können sie mit einer großen Anzahl von Charakteren genauso gut umgehen wie mit kleinen Intimmomenten. Also sie können sowohl ein Gespräch zwischen Captain America und Black Widow intim und aufregend inszenieren, wie auch eine Superheldenschlacht auf dem Flughafen. So viel erstmal dazu, später mehr.
Felix.
Ich muss aufpassen, dass meine Stimme nicht nachgibt. Okay, ich räusper mich nochmal. Also wir reden hier über nur über den Regieposten, ne? So habe ich es richtig verstanden. Ja. Über im besten Fall eine einzelne Person, die der beste Superheldenregisseur ist.
Was sagst du, dass es der beste Fall wäre?
Ich habe mich für Christopher Nolan entschieden und sein Superhelden-Oeuvre. Ich darf erstmal aussprechen, ja, sorry, dann darfst du nicht überraspern. Als Regisseur ist ja Nolan hinreichend bekannt, hat sehr viele Filme, sehr viele gute Filme gemacht. Man darf jetzt nicht das verwechseln mit seiner Arbeit als Drehbuchautor, denn da kann man definitiv über sein Werk oder sein Filmwerk streiten. In der Inszenierung ist Christopher Nolan aber nach wie vor einer unserer ganz großen Regisseure, die wir haben, der immer eine Vision hat, einen großen Plan und auch tolle Bilder einfängt und einfach auch einfach Gespür dafür hat, uns wirklich zu fesseln und zu begeistern. Das hat er zum Beispiel auch gezeigt beim besten Superheldenfilm aller Zeiten, Batman Dark Knight.
Lego Batman Movie?
Genau, richtig. der, mit dem er halt natürlich auch dieses Genre komplett revolutioniert hat. Der hat da eine neue Facette von Superhelden gezeigt, er hat sie geerdet und trotzdem nie vergessen, dass es halt Charaktere sind, die, wie sagt man so schön im Englischen, larger than life sind, aber sie ihnen dennoch irgendwas Bodenständiges gegeben und uns dann tatsächlich auch fantastische Performance geliefert, die herausgekitzelt hat aus Darstellern wie Christian Bale natürlich oder Heath Ledger, unvergessen als Joker. Batman Begins, sein erster Batman-Film, schrecklich unterbewertet, ist über die Jahre immer besser geworden und steht, glaube ich, Dark Knight auch gar nicht mehr so viel nach. Dark Knight Returns, ich freue mich schon auf die Diskussionsrunde, da geht's der dritte Teil. The Dark Knight Rises. Ich freue mich auf die Diskussion, da wird's sehr bunt werden. Da sehe ich natürlich auch Probleme, aber eher mehr am Skript als an der Inszenierung an sich, denn die ist nach wie vor bombastisch, mitreißend und auf jeden Fall auch ja mit so einer Wucht, dass ich da trotz filmischer Fehler schon sehr gebannt war, was da passiert. Und Christopher Nolan hat einfach bewiesen, dass er in verschiedenen Genren perfekt operieren kann, unter anderem im Superhelden-Genre. Und deswegen gilt er hier für mich, auch wenn das nicht sein Genre ist, als einer der besten, weil er es eben halt auch neu gestaltet hat, neu gemacht hat und uns, wie gesagt, einen der besten Superheldenfilme aller Zeiten gebracht hat.
Christian.
Mein bester Superheldenregisseur aller Zeiten verdient diesen Titel, vor allen Dingen, weil es sich auf aller Zeiten bezieht. Ihr nennt hier sehr populäre und sehr moderne Vertreter. Ich fange einfach mal mit dem Wichtigsten, nämlich mit dem Ersten an. Richard Donner. Ohne Richard Donner gäbe es das Genre nicht. Ohne Richard Donner würden wir jetzt hier nicht sitzen, um dieses Genre und diese Filme zu besprechen, denn Richard Donner hat 1978 mit dem allerersten Superman einfach mal das komplette Genre begründet. Ja, dieser Mann hat Mitte der 70er gleich zwei Superman-Filme gleichzeitig inszeniert. Ein Produzentenduo ist an ihn herangetreten mit dieser Aufgabe, dieses Comic-Material, Superman aus den Comics, auf die Leinwand zu holen. Und das Besondere daran ist, dass Mitte der 70er noch nicht mal irgendwie Star Wars im Kino war, also der Blockbuster erst noch im Entstehen war und Richard Donner mit seinen beiden Superman-Filmen Geburtshelfer war. Also es gab keine Blaupause. Es gab keine Blaupause im Blockbuster-Bereich, es gab auch keine Blaupause im Superhelden-Bereich. Denn das hat Richard Donner mit dem Superman-Vorhaben begründet. Er hat gleich zwei Filme inszeniert, also auch Speaking of Mammut-Vorhaben. Das hat schon gleich damit angefangen. Er hat zwei Filme gleichzeitig gedreht. Mitten in der Produktionsphase wurde dann gesagt, hier, Geldhahn zu, wir müssen erstmal einen ins Kino bringen, den machst du jetzt erstmal fertig. Das hat er auch getan. Dann wurden ihm eben diese Filme weggenommen und er durfte die Fortsetzung nicht mehr machen. Aber ohne ihn gäbe es, wie gesagt, das Genre nicht. Ohne ihn wüsste Nolan gar nicht, wie er seine Filme zu machen hat. Ohne ihn wüsste bis heute, Burton wüsste auch nicht, wie er sie machen sollte. Und deshalb ist Richard Donner der Beste, weil er eben auch, und das ist auch noch entscheidend, eine Vokabel benutzt hat, die bis heute Gültigkeit hat, das ist Verisimilitude. Und das lässt sich übersetzen als Wirklichkeitsnähe oder Glaubwürdigkeit. Donner ist derjenige, der gesagt hat, ja, das ist fantastisches Material, das ist Kinderkram, aber wir erschaffen eine Welt, die in sich stimmig ist und erstmal gegeben ist. Und in dieser Welt sind Superhelden normal. In dieser Welt ist es natürlich etwas Außergewöhnliches, wenn Superman einen Helikopter an Lois Lane rettet, aber es wird nicht als alberner Trash- oder B-Movie-Charakter wie damals bei Adam West behandelt. Es gibt kein Peng und kein Kapau und keine bunten Kostüme und keine Abgefahrenheit, sondern wir erden das Ganze mal. Und das ist die Grundlage für das gesamte Genre. Diese Kombination aus Herangehensweise, Produktionsaufwand, Inhalt, all das hat Richard Donner begründet.
Bitte schön. Also ich meine, gut, es gab ja auch Serials, Shazam, es gab Superman-Serials, Batman-Serials, die kamen auch alle ins Kino. Es gab den Batman 66-Kinofilm, der kam auch ins Kino, ne? Also da gab es doch schon Vorreiter,
die es
auch gemacht haben.
Ja, aber das ist eine andere Qualität. Es ist die Ernsthaftigkeit, es ist auch der große Produktionsaufwand, den hatte damals Batman nicht, den hatten auch die Serials nicht. Die hatten alle eher diesen B-Movie-Charakter und mit dem ersten Superman hat man Millionen in die Hand genommen und hat gesagt, you will believe a man can fly, weil wir so viel Wert auf Special Effects, die mussten Special Effects erstmal erfinden, die es vorher gar nicht gab. Und auch das ist bis heute noch der Fall. Und davor war es einfach nur so ein bisschen, naja, da rennen mal so ein paar Leute durch die Gegend und kloppen sich. Und das hat damit aufgehört.
War Geld denn da wirklich der einzige ausschlaggebende Faktor, warum ihm der zweite Film weggenommen wurde? Oder gab es irgendwie kreative Differenzen? Haben sie sich gesagt, die Resonanz war nicht so gut?
Naja, das ist ja das Problem, wenn du einen guten Regisseur hast. Als Produzent lässt sich ein guter Regisseur gar nicht so viel sagen. Und Richard Donner hat sich auch nicht viel sagen lassen. Und dann haben die Produzenten
gesagt... Aber ist er dann der beste Regisseur, wenn er nur ein Werk oder so ins Kino bringt, was irgendwie vollendet ist zu dem Zeitpunkt?
Ja, natürlich, weil er seine Vision durchgezogen hat und sich nicht von Produzenten hat reinreden lassen, wie vielleicht gewisse andere Regisseure, die als Duo auftreten und unter Marvel arbeiten.
Bevor wir in die Richtung schießen, will ich noch ganz die Kanonen sind schon geladen. Aber ich würde noch mal was zu Richard Donner sagen. Ein Teil des Arguments war ja, er ist der Beste, weil er der Erste war. So, der in diesem Genre oder dieses Genre geprägt hat. Ich glaube, du machst das Vermächtnis von ihm für den allgemeinen Kinogänger, für den Filmfan größer, als es wirklich ist.
Darf ich dir eine Empfehlung aussprechen? Auf der Dark Knight Rises oder auf der kompletten Dark Knight Trilogie Box gibt es ein Interview zwischen Christopher Nolan und Richard Donner, in dem Christopher Nolan mit großen Augen vor seinem Idol Richard Donner sitzt und sehr, sehr gute und schöne Fragen stellt.
Das ist Marketingmaterial, ne?
Naja, aber ohne Donner gäbe es kein Nolan und das beweist Nolan in diesem Interview.
Ja, das glaube ich dir auch.
Klar, Donner ist in die Vergessenheit geraten, natürlich, aber da kann er nichts für, da kann vielleicht eher die Filmgeschichte was für.
Ich muss trotzdem eher sagen, also da hast du natürlich auch einen Vorteil und ich finde es auch sehr interessant, was du da mit dem Richard Donner sagst. Ich bin da leider nicht so bewandert. Ich muss bloß in den Punkt ein bisschen bringen, dass ich bei dem besten Regisseur eines Genres, was ja generell auch sehr schwer ist, gerne auch immer Innovation halt haben möchte. Irgendwas anderes.
Hast du mal die Burton Batmans gesehen?
Habe ich, aber wir sprechen nicht über die.
Hast du genau drauf geguckt, wie viel Nolan sich eigentlich bei Burton abgeguckt hat?
Naja, also nicht so viel, finde ich.
Naja, doch, also das Verhältnis zwischen Joker
oder
und Batman ist komplett
geht's
gleich.
Ja nicht, mir geht es jetzt nicht wirklich
oder
um
hat
Design.
Comics übernommen.
Mir geht es nicht um Design, mir geht es auch darum, dass zum Beispiel ein das war eigentlich gerade bei dir, aber gut, machen wir bei Christopher Nolan weiter, dass der halt natürlich eine Innovation bringt durch eine Art der Inszenierung. Nicht durch, dass irgendwie der Batwing anders aussieht oder gleich aussieht, was weiß ich, sondern dass er halt ein Genre, was festgefahren war, gekickstartet hat, vielleicht auch mit Hilfe von Richard Donner, aber er ist jetzt bei uns im Kopf als noch der, der uns das Superhelden-Genre zurückgebracht hat. Das Grim und Gritty Superhelden-Genre, was halt jahrelang auch immer wieder von anderen Franchises kopiert wurde, ja, wo vielleicht jetzt so ein kleiner Wandel wiederkommt, wegen alles ist super toll, happy go lucky, bunt und knallig Marvel. Aber Christopher Nolan hat uns wieder ein neues Superhelden-Genre gebracht Anfang der 2000er. Also
naja, da kann man auch sagen, Bryan Singer hat mit seinem ersten X-Men-Film einen sehr bodenständigen Superhelden-Film gebracht, wo alle sehr ernsthafte Probleme hatten und auch alles relativ realistisch für Superhelden-Verhältnisse war. Also da hat Nolan das Rad, glaube ich, nicht neu erfunden. Du hattest, glaube ich, auch vorhin gesagt, na gut, das ist jetzt nur so ein Teilpart, dass Bale irgendwie fantastisch war. Ich fand Bale immer den schwächsten Part. Also dass er schon rauskitzelt aus den Darstellern als Regisseur.
Ja, ich habe auch nicht Tom Hardy erwähnt.
Nee, hast du nicht.
Ich meine bloß, also...
Aber ich möchte mal von dir hören...
Ich habe gemerkt, Felix hat insgesamt den Cast betont und hat dann Christian Bale, Heath Ledger so genannt. Deshalb fühlt sich vor allem auf The Dark Knight dabei konzentriert.
Ich habe ja ein paar Szenen genannt und ich würde eigentlich gerne mal von dir, Felix, so herausragende Szenen von Nolan in seiner Batman-Reihe hören, weil ich habe auch überlegt vor dieser Ausgabe, was ist mir denn von der Reihe so als Einzelszenen wirklich in Erinnerung geblieben? Und wenn man jetzt Heath Ledger Joker rausnimmt, dann ist da habe ich schon manche Probleme damit, vor allem auch bei Batman Begins.
Batman Begins, oh, da gibt's eine ganz fantastische, wo Bruce Wayne in der Batcave steht und die ganzen Fledermäuse irgendwie herum sind. Ne? Das ist ein erhabener Moment, den ich zum Beispiel nicht vergessen habe. Genauso wie, das ist ein größerer Aspekt, der Kampf gegen diese durch Scarecrow verursachten Halluzinationen. Ja, okay. Und auch der erste Blick auf Batman, der halt dann so wahrgenommen wird von einem Gangster als eine Art, ja, Galle spuckende Todesfledermaus aus der Hölle. Das war schon ziemlich gruselig und ist vielleicht auch so ein Punkt, der zeigt, dass es halt kein richtiger Superheldenfilm ist, sondern schon fast wieder in eine Richtung Genrefilm geht. Und das ist auch eine Stärke von Nolan, dass er halt nicht irgendwie irgendwas recycelt, sondern tatsächlich sagt, okay, ich gehe mal mit einem anderen Blickwinkel ran, was eine Stärke ist von diesem Batman-Film.
Ich möchte auch noch ein Argument und ich schieße einfach mal in beide Richtungen. Ihr habt nämlich sehr stark die Drehbücher betont und ich würde sogar fast so weit, also bei Nolan gehe ich zumindest so weit, dass das Drehbuch mindestens genauso wichtig ist wie die Regie und dich damit so ein bisschen disqualifiziert, weil Nolans Rolle als Drehbuchautor.
David Goyer, ne? Hat da auch mitgewirkt.
Naja, Goya saß wahrscheinlich mal mit irgendwie im Raum und durfte mal abtippen, was Nolan sich da überlegt hat. Aber ja, natürlich. Aber das ist halt eben ein Argument, was man mitdenken muss, wenn man sagt, Nolan hat jetzt was revolutioniert und hat was Neues und gritty und dark und so. Das hat er auch schon im Drehbuch veranlasst. Also das muss man halt ein bisschen aushebeln. Das schwächt das Argument auch wieder ein bisschen ab. Und mein Problem bei den Rousseau-Brüdern,
über die müssen wir jetzt langsam sprechen.
Ich bin nicht so ganz sicher, ob sie die Drehbücher mitgeschrieben haben. Aber selbst wenn sie die Drehbücher auch verfasst haben.
Offiziell werden sie nicht gecredited.
Egal, weil du hast die ganze Zeit über das Drehbuch gesprochen. Du hast gesagt, die Charakterisierung von Captain America und irgendwie die Charakterisierung von Spider-Man. Muss ja
auch jemand inszenieren. Und das machen sie
wie inszenierst du denn bitte die Charakterisierung von Spider-Man? Na,
also, indem du dir ausdenkst, wie kann ich Spider-Man vom Design her gestalten? Da haben die die Regisseure tatsächlich auch noch ein
Kostüm.
Dings. Nö. Einfach wie du einen Shot einfängst von Spider-Man.
Also darüber
der Moment,
hast du nicht
wie er zum Beispiel landet.
Darüber hast du nicht geredet.
Das mache ich jetzt. Wie er zum Beispiel landet und Captain America sich vorstellt. Das ist doch ein ikonischer Moment. Wie sie aufeinander zulaufen. Das sind Momente.
Also bei Marvel-Filmen von ikonischen Momenten zu reden, finde ich schon sehr hart.
Da muss ich bei Christian, auch gerade bei Civil War auf jeden Fall beipflichten, so rum. Winter Soldier mag ich sehr, aber jetzt die Russo Brothers wegen Civil War wirklich hervorzuheben, ist, finde ich, nicht so passend, denn es ist für mich auch schon sehr viel Einheitsbrei von der Inszenierung her. Ich glaube, das hätte ich auch hinbekommen, gib mir eine Mütze und einen Stuhl, ich setze mich hin und das passt, weil ich finde, das ist... Nee, ich hole noch ein bisschen aus. Ich meine, du redest hier von der Spider-Man-Szene, die, was weiß ich, 5 Minuten ist oder so und hält sich an der auf. Der Rest ist wirklich alles eine sichere Nummer.
Die Autoverfolgungsjagd in Berlin oder
Ungarn. Die haben wir so in anderen Marvel-Filmen auch schon gesehen und ich sehe da halt nicht wirklich eine Duftmarke, die Russo Brothers gesetzt haben. Da kannst du auch jemand anders hinsetzen. Vielleicht auch ein Regisseur vielleicht.
Und nicht auch zwei. Da würde ich sagen, sind diese Qualitäten zuallererst in den Drehbüchern vorhanden.
Nee,
die Inszenierung,
aber ohne Drehbücher kannst kompetent. Du natürlich auch nichts machen, aber trotzdem sind es die Regisseure, die am Ende des Tages sagen, so machen wir das, aha, das Drehbuch ist so, okay, das gefällt mir nicht im Drehbuch, das machen wir mal so. Und ich glaube, da haben die Russo Brothers tatsächlich einen großen, großen Einfluss, sonst würde Marvel die auch nicht gewähren lassen in ihren Sachen, die sie machen. Und sie haben wirklich, ich könnte in jedem der Filme noch 5 weitere Sachen aufzählen, die fantastisch sind und mir in Erinnerung geblieben sind. Und bei, was hattest du nochmal, Superman, den ich irgendwann einmal gesehen habe, weiß ich nur, dass er sich einmal um die Erde dreht und irgendwie so paradoxe Sachen macht, um Lois Lane zu retten und dafür die gesamte Erde zu gefährden. Und natürlich kann er fliegen und es waren die ersten Greenscreen-Sachen und sowas und da gab es neue Techniken, aber aus der heutigen Sicht wirkt es albern.
Wir reden nicht über den Film, wir reden über die Regiearbeit.
Ja, und die ist nicht so stark, wie du denkst.
Wer zuallererst diese Vision aufs Kinobild bringt, verdient einfach mal Pluspunkte. Entschuldigung. Und der Punkt ist, die Geschichte da mit der Zeitreise, die gehört eigentlich in den zweiten Film. Und auch da auf metaphorischer Ebene ist das total wundervoll, weil Superman ist der Held, der selbst im Moment des Scheiterns in der Lage ist, über sich selbst hinauszuwachsen. Und dafür steht diese Szene. Es geht darum, dass er aus seinen eigenen Grenzen ausbricht, die Zeit zurückträgt, was er eigentlich nicht kann, und deshalb eben noch besser, noch superer als super wird. Aber auch da ist das ein anderes Argument. Und das ist, um es abzuschließen, mein Problem, wie gesagt, bei dir. Du zitierst sehr gute Filme. Du zitierst sehr gute Momente. Aber ich sehe da nicht den kausalen Zusammenhang zwischen den Rousseau-Brüdern in der Regie und diesen Momenten. Ich sehe da ganz viele andere Departments, die mindestens genauso wichtig sind.
Also ich habe auch noch 2 Sachen. Einmal was zu Adam und einmal was zu Christian. Ich muss auch noch mal hier negativ ins Feld führen bei den Russo Brothers, dass wenn sie wirklich so viel Einfluss hatten aufs Drehbuch, gerade bei Civil War, ist das leider alles wahnsinnig konsequenzlos und einfach eine sehr sichere Nummer, was mich persönlich sehr gestört hat. Denn am Ende passiert wirklich eigentlich nichts Großes, was mit einem bleibt. Das war so meine Essenz am Ende von Civil War, dass das alles nett ist und das sind sicherlich auch gute Regisseure und das ist nicht einfach, so einen riesen Cast zu managen. Aber das Besondere, das Spezielle, das Außergewöhnliche geht ihnen leider abhanden. Jetzt bei Christian nochmal, der hat natürlich einen Film, der sich schwer angreifen lässt, müssen wir auch mal festhalten, das ist gut,
geht
gut
gewahrt. Um den Film, es geht um eine Regie.
Stimmt, ein Regisseur, der sich schwer angreifen lässt, ist auch okay, vollkommen richtig. Ich muss aber auch ehrlich nochmal so ein bisschen mal vielleicht die Rolle eines Zuhörers oder eines Unbeteiligten, eines Jurors einnehmen und so überlegen, okay, warum ist der Film, also wenn ich mir ihn heute angucken würde, wäre der wirklich noch so prägend und auch die Regie von Richard Donner so prägend oder ist das nicht alles schon altbacken und jetzt langweilig? Das, was Adam gesagt hat, wenn wir uns das Ding jetzt angucken, sagen wir, ja gut, Richard Donner, schön, dass du der Erste warst, aber
natürlich,
also,
natürlich
super gut, dass du der Beste bist, würde ich jetzt nicht sagen.
Natürlich ist das Ding altbacken, der Film ist fast 40 Jahre alt, ja, der ist älter als wir alle, die am Tisch sitzen. Und die Technik ist natürlich veraltet, aber du musst die Perspektive halt wahren, in welcher Zeit er entstanden ist. Du hast ein Jahr vorher den ersten Star Wars. Ja, in diesem Kontext bewegt sich der Film, in diesem historischen Kontext.
Was soll ich sagen? Christian hat das Ding einfach gewuppt.
Ja.
Das ist so. Das ist auch der einzige Punkt, den ich haben wollte an diesem Abend.
Es ist so, also, ihr habt alle wirklich gute Regisseure gewählt, gar keine Frage, aber ja, Christian hat sich auf die Frage so gut bezogen, dass er immer wieder auf die Regie zurückgekommen
ist. Indem er sich vorbereitet hat, wie Rocky mit einer Masterarbeit hier geschrieben hat.
Richtig.
Seit 5 Jahren.
Diesen Vorteil musst du einbringen, ja, also genau. Von daher.
Und außerdem, das stärkste Argumentativ, was Christian gemacht hat, ist immer wieder zurück zu der Regie gezogen. Er hat,
gesehen hätte, dann tut mir leid, also das ist.
Du hast den ersten Superman nicht gesehen.
Ich hab euch gesagt, dass ich superheldenmäßig eher so.
Superman or super boring.
Ich möchte doch eine kleine Anekdote zu Superman. Erstmal gibt's einen Punkt für Christian hier auf der Tabelle festgehalten. Somit haben wir Gleichstand 1:1:1. Superman 2 ist so ikonisch zum Beispiel, dass es sogar in Werner 2 eine ähnliche Szene gibt. In der Werner mit Borsti und seinem schnellen Auto um die Erde fährt, damit er Borsti davon retten kann, dass er gefressen wird. Ja.
Bei Superman habe ich schon wieder das Problem, dass ich 1 und 2 durcheinander schmeiße. Sonst hätte ich jetzt diese Sache mit dem Emblem erwähnt. Und ich glaube, das sind die Kryptonier
in Teil 2. Und das sind auch die Änderungen, die Lester gemacht hat, also die ursprünglich gar nicht.
Und ich habe auch in so einem filmhistorischen Buch mal gelesen, dass Lester eigentlich viel gefeierter war als Richard Donner. Und da wusste ich halt jetzt nicht, das wäre auch wieder so eine Zwei-Sache gewesen.
Lester war halt der
Der hatte so ein britisches Kino irgendwie, glaube ich.
Ja, der hat halt diese Musketiere, glaube ich, vorher gemacht und auch irgendwie einen Beatles-Film oder sowas. Und der war halt bei den Produzenten sehr, sehr beliebt, weil sie mit dem halt gut konnten. Und deswegen haben sie ihn da irgendwie rangeholt, um das Ding... Ne?
Hard Day's Night
oder so. Zum Thema Richard Donner, es gibt tatsächlich ein DVD-Cut des zweiten Films, der 2006 mit Superman Returns veröffentlicht wurde, wo sie dann nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen haben und auch nochmal so ein paar Szenen zurück in den Film geholt haben und ist auch schwierig, weil der Film immer noch nicht perfekt ist, aber
du hast schon gewonnen, Christian.
Guckt euch diesen Cut an, der ist sehr, sehr schön.
Sehr gut, wir wollen zur nächsten Frage kommen. Genau, wir haben wieder mal auch Fragen eingeschickt bekommen und witzigerweise gab es eine recht auffällige Dominanz dazu, dass die Leute, die Fragen eingeschickt haben, anscheinend dem MCU gerade nicht so viel mehr abgewinnen können und sich ein Ende herbeisehen. Da kann man jetzt von halten, was ich möchte, ich lasse das recht unkommentiert, aber dennoch möchte ich die Frage aufgreifen, die unter anderem von, vor allem von Grisha Roman, den ich hiermit grüße, hallo Grisha Roman, oder Ramon, ich glaube Grisha Roman, den grüße ich hiermit und der hat die Frage eingeschickt, sozusagen, ja, also er hat sich insgesamt ein Ende vom Marvel Cinematic Universe gewünscht und ich habe das so umgemünzt, ja, wie würde das aussehen? Also pitcht mal bitte den letzten Film des Marvel Cinematic Universe. Und Felix fängt an.
Ja, ich hätte gern eigentlich, als letztes wäre ich natürlich gern dran gewesen, aber ich mache den Einstieg und mein letzter Marvel-Film in diesem Marvel Cinematic Universe heißt Marvel's Infinity Dance Off. Der Name ist Programm. Wir haben noch den Infinity War und alles, was drumherum ist, das findet noch statt, aber es gibt keinen klaren Gewinner am Ende. Und so gibt es nur eine Möglichkeit, um diesen Konflikt zwischen Gut und Böse ein für alle Mal zu klären, und zwar mit einem epischen Tanzduell in der Galaxis. Logisch, klar, ein Tanzwettbewerb. Der farbenfrohe Collector führt als Juror durch den Abend und wir sehen das monumentalste oder den monumentalsten Dance-Off aller Zeiten. Die Infinity-Steine werden in eine Infinity-Disco-Kugel gebappt und die glitzert oben an der Decke und die Tanzfläche ist bereit. Thanos ist nach wie vor am Leben, hat sich seinen Besten bei die Galactus geschnappt, mit dem er den faschisten Disco-Fox aufs Parkett zaubert, den wir je gesehen haben, was eine sehr starke Auftaktnummer ist. Auf der anderen Seite sehen wir Avengers, Guardians, wer noch übrig ist. Wir haben Star-Lord, der gemeinsam mit Nebula die Hüften schwingt. Wir sehen Iron Man, der sich am Robot probiert. Wir haben eine zauberhafte Ballettaufführung von Bruce Banner und der guten Black Widow. Wir muss ganz kurz gucken, wir sehen, das finde ich auch sehr gut, eine wütende Metal-Rage von Thor, der hämmernd über die Tanzfläche stürmt, alles, um Thanos und Galactus aufzuhalten, während im Hintergrund Drax the Destroyer sich am Dubsteppen probiert und gnadenlos scheitert. Es sieht nicht gut aus für unsere Helden und auf einmal erscheint ein gleißendes Licht, die Tür öffnet sich zum Saal und mitten in den Angeln steht Kevin Bacon. Er ist angekommen bei diesem riesigen Dance-Off, gibt den DJ ein Zeichen, alle sind still und starren ihn an und auf einmal erklingt Kenny Loggins Footloose, alle bewegen sich rhythmisch, Slow-Mos, Freeze-Frame, die Galaxis explodiert, Ende.
Christian.
Mein Pitch ist kürzer.
Points.
Pass auf. Doctor Strange wird durch mehrere Dimensionen fallen und irgendwo in einer Parallelwelt landen. Hier gibt es zwar alle altbekannten Helden, aber alles ist anders. Captain America ist schwarz, Thor eine Frau, Hulk ein Asiate und Iron Man tot. Boom. Reboot.
Er landet also im aktuellen Marvel-Universe, oder was?
Im aktuellen Marvel-Comic-Universe, natürlich.
Aha. Warte mal.
Glaubst du, warum es das in den Comics gibt?
Ich muss mir kurz Christians aufschreiben, einfach damit ich es nicht vergesse,
ja,
weil es so vergessenswert ist.
Mic drop!
Nein, sorry. der letzte Marvel-Film
kommt. Hast du was gesagt?
Der letzte Marvel-Film kommt hoffentlich erst in ganz, ganz vielen Jahren. Bis dann haben wir 10 Phasen durchgemacht, die hoffentlich alle noch großartig sind. Squirrel Girl habe ich ja vorhin schon gepitcht. Der ist gekauft von Kevin Feige und der kommt dann, ich glaube, 2025 in die Lichtspielhäuser. Emma Stone hat mir gerade noch gesagt, ja, 3 Sequels, ich bin dabei. Aber was dann kommt, irgendwann ist halt wirklich die Superhelden-Müdigkeit da und ein großes Ding wird halt noch gemacht, ne? Es wurde alles schon gemacht. Infinity War, Secret War, Civil War, War,
Star Wars.
Star Wars, genau. Marvel und Star Wars sind zusammengekommen. Aber dann gibt's noch eine Sache. Die Anwälte konnten sich in Marathon-Sessions einigen. Und sie haben es ausgehandelt. Marvel vs. DC. J.J. Abrams hat zugesagt, er inszeniert diesen rebootigsten aller Reboot-Filme. Superman vs. Hulk kämpft gegeneinander. Batman gegen Wolverine, der inzwischen auch wieder da ist, weil mit 20th Century Fox hat man sich auch geeinigt. Green Lantern tritt gegen Iron Man an. Wonder Woman gegen Scarlet Witch. Captain America schnappt sich auch noch irgendwen und kämpft dann mit dem, weil er gerade Lust dazu hat.
Komm schon, ich will kämpfen.
Lobo tritt gegen Deadpool an, weil das eigentlich eine Sache ist, die längst mal überfällig ist.
Darf ich dich um diesen Kampf bitten?
Und am Ende des Tages gibt es eine Sache. Oh, die großen Wesen der beiden kosmischen Entitäten verschmelzen sich und wir sehen das Amalgam-Universum. Oh, plötzlich ist hier Spider-Boy. Oh, Iron Lantern, was ist hier los? The Super Patriot. Und wir haben eine Möglichkeit, das entweder zu einem Abschluss zu bringen und alle glücklich zu stellen oder wir machen da nochmal weiter.
Also auch eine Reboot-Option, höre ich das
Option, ja. Ja.
Dann
aber Amalgam gibt es auch, nämlich als Comic-Universum. Also da beziehe ich mich auf etwas, das existiert.
Ich weiß es sogar.
Okay.
Ich habe das mal recherchiert.
Und das ist auch das Einzige, was in deinem Pitch existiert. Die theoretische Grundlage, denn in der Praxis ist es doch alles absoluter Humbug und unmöglich. Und ja, ich sage das in Anwesenheit des Dance-Off-Pitches, der Dankeschön. Absolut möglich Dankeschön. Ist nach Danke. Guardians of the Galaxy. Spoiler-Alarm. Aber Adam, du hast auch einen taktischen Fehler gemacht. Hier hätte jetzt eigentlich, und damit hättest du mich vollends überzeugt, ein Twist zu deinem Squirrel Girl Pitch noch gepasst. Also wenn du den jetzt als Ende des Marvel Cinematic Universe präsentiert hättest, dann wäre der Abend so gelaufen, dass alle nach Hause gegangen wären.
Ich sage aber, die Diskussion ist doch nicht vorbei.
Das Problem ist leider, dass DC gar nicht so viele charmante Charaktere hat. Es gibt halt eine Figur, die ist im Comic-Universum sehr populär und das wäre, glaube ich, Harley Quinn, die auf Squirrel Girl treffen könnte und vielleicht so die
ganzen Birds of Prey. Ich streiche die ganze Nummer mit alle und das Mashup aus allen.
Ja, ich bin ausgestiegen nach den ersten beiden.
Ich bin ausgestiegen, als ich gemerkt habe, dass du mir schon wieder einen Guardians of the Galaxy Pitch gegeben hast, was da schon im Film war, Felix. Deswegen finde ich deine Option jetzt auch nicht so super realistisch.
Natürlich, die ist absolut realistisch, weil es schon einen Präzedenzfall gibt. Es passt tonal natürlich ins Marvel Cinematic Universe.
Wir wollen Kevin Bacon in einem Marvel-Film sehen. Er wurde
angekündigt. Kudos für Kevin Bacon, aber sonst fand ich das nicht so überzeugend. Der Film hätte auch Marvel's Infinity Dance Dance Revolution heißen müssen.
Ja, nehmen wir auch. Ist okay.
Das ist das Videospiel. Das ist
richtig, genau. Da kann man dann so Tanzmatten sich so ein bisschen bewegen. Aber ich würde gerne noch mal auf die Ausgangsfrage zurückgehen.
Darf ich noch ganz kurz, ich möchte ganz kurz noch eine Frage an dich stellen.
Bitte.
Um den Pitch vielleicht sogar noch abzurunden. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass
ich glaube, Christian will einfach das Felix gewinnen.
Ich finde das super geil. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass ich das eigentlich doof finde, wenn so diese Cross-Lizenzen und Universen aufgemacht werden, aber bei dir mache ich eine Ausnahme, denn du hast noch ein Highlight
vergessen. Wer hat dich denn hier zum Sheriff von Marvelhausen ernannt eigentlich?
Lass ihn doch mal ausreden, okay, Adam. So.
Und zwar fehlt noch bei dir Jamie Foxx als Elektro, der mit,
nein,
mit seinem Dubstep
bitte dafür Punktabzug
das große Finale liefert.
Nirgends fehlt
aber Jamie Foxx aber als Elektro.
Doch, in dem Film schon.
Auf so einem Partywagen, der im Hintergrund so durchfährt.
Exakt, so eine Rave-Maschine.
Ja.
Oder er kommt in den Club nicht rein.
Lässt sich vielleicht einrichten, aber da haben wir vielleicht wieder Probleme mit Fox und so, oder wer die Rechte für den noch hält, keine Ahnung. Aber, worauf ich hinaus wollte. Henning, die Frage war, wie sollte das MCU enden?
Ja.
Ich habe jetzt hier Reboot-Option gehört. Ich dachte, wir machen ein Finale. Also richtig, das ja. ist jetzt der Schluss.
Da ist ja auch Finale bei mir. Weil das ist das letzte Mittel, was Marvel noch hat. Und das ist das Crossover mit DC. Weil dann ist schon alles auserzählt.
Aber du hast irgendwie von Reboot-Option, dass es noch weitergehen
kann. Ja, Amalgam ist was anderes.
Irgendwie, bei mir ist ja wirklich...
Ist nämlich etwas Neues.
Bei mir
ist... Und es gehört Marvel auch zur Hälfte.
Finito.
Ich finde das gut, dass du das ansprichst. Denn das ist ein Gegenargument gegen eure beiden Pitches. Es wird kein Ende geben.
Bei mir ist finito. Ich habe gesagt, die Galaxie explodiert.
Ja, aber
weil Kevin Bacon halt so gut ist.
Aber das wird es nicht geben.
Aber wenn die Galaxie im Marvel-Universum existiert, siehe Secret Wars, dann geht's direkt wieder von vorne los. Und dann werden die Universen integriert. Dann ist es Marvel-Universum mit dem Ultimate-Universum zusammen. Und dann hast du wieder ein neues Universum. Und das ist das aktuelle Marvel-Universum, was bei Christian zutage kommt. Und dort sind halt alle gerade schwarz oder Frauen oder Squirrel Girls oder Howard the Ducks.
Ja, bei Christian muss man definitiv sagen, das ist ein bisschen platt. Also wir haben's ja, was Adam uns gerade gesagt, wir haben's ja gerade schon. Und ja, das wird
sicherlich... Wir haben's in Comic vor. Was glaubst du, warum sie das in den Comics jetzt so vorausfahren, ja, in 10 Jahren,
wenn wir das im Kino sehen? Dein Pitch ist natürlich auch nicht das Ende des MCU. Das ist einfach, okay, wir machen ein neues MCU. Und ich glaube, für uns war halt ein bisschen die Aufgabe, was zu finden, wo er wirklich finito ist, Schlussstrich. Es wird nicht passieren. Da sind wir uns alle einig, glaube
ich. Mein Argument ist das
Realistische. Aber gehen wir einfach mal von diesem unwahrscheinlichen Fall aus. Ja, dann so löblich deine Besetzung oder die Veränderung der Charaktere dann ist, dementsprechend den Comics, die jetzt da gerade existieren, ist da trotzdem, war mir da auch nicht genug Futter, dass es dann irgendwie spannend ist, ne? Also, da waren...
Bei dir ist da auch nur Humor drin und der Gag hat sich irgendwie nach 10 Minuten ausgereizt.
Und bei dir ist das Problem, dass du jetzt dem Musical-Trend hinterherläufst, der, wenn es soweit ist, dieses MCU zu beenden, schon gar nicht mehr aktuell ist.
Ich glaube, meine farbenfrohen Beschreibungen sprechen für sich selbst. Ich würde bei Adam gerne nochmal kurz reingrätschen. Mhm. Wieder versuchen, also du hast jetzt gerade wieder irgendwelche Namen von dir gegeben, die man als Normalsterblicher, glaube ich, nicht nachvollziehen
kann. Man kennt den Hulk nicht, ne?
Unter anderem. Oder diesen Spider-Boy. Nee, und Amalgam oder was das ist. Ist das nicht eine Zahnfüllung? Ich weiß es nicht.
Genau.
Also das war dann, fand ich dann doch irgendwie für mich ein bisschen zu abgespaced. Bei mir sind irgendwie
Charaktere dabei. Oder eine frische Idee, die wir bisher noch nicht hatten.
Halt auch wirklich...
Ideen sind wie Arschlöcher, die hat jeder. Also
das ist so. Zum Glück, weil ich mich, wenn ich schon wieder den gleichen Scheiß sehen wie bei euch.
Naja, aber das ist halt so unrealistisch, dass ich da eigentlich schon Minuspunkte geben möchte, denn wie gesagt,
diese... Aber Marvel hat die Fort Knox-Reserven durch alle Phasen, die es gab, angehäuft und deswegen können sie sich das leisten, alle Anwälte der Welt zusammenzusetzen und DC und Marvel am runden Tisch zu sammeln. Emma Stone war die Chefverhandlerin, die hat im Squirrel Girl-Kostüm, ist sie aufgetreten.
Das ist das, was ich meine.
Zusammen mit She-Hulk ist sie nämlich an den Verhandlungstisch gegangen. Daredevil hat noch irgendwie ein Plädoyer ausgearbeitet und auf der, ich glaube DC, ich weiß nicht, ob die Anwälte haben, aber ich nehme es mal an, die haben sich alle zusammengetan und dann den besten Pitch aller Zeiten an Kevin Feige geliefert und an Paul Dini, den neuen DC-Chef übrigens, der das Ganze jetzt mitverantwortet. Weil dieses DC-EU ist dann nämlich auch gar nicht mehr existent, sondern das sind geile DC-Filme, die zusammen mit Marvel crossovern. Boom, Schakalake.
Das sagst du jetzt so, ja?
Das war das beste Argument bisher, das Boom Schakalaka, muss ich sagen.
A chicky boom boom.
Aliki boom boom down.
Ach, Dings tritt auch noch auf, ja?
Okay. Snow Informer macht den Soundtrack.
Gut, dann das spricht halt schon wieder gegen dich. Das tut mir leid.
Henning, du musst eingreifen, das eskaliert hier, glaube ich, gerade. Ja.
Well, that's escalated quickly.
Habt ihr noch Argumente oder soll ich die Runde
beenden? Ich bin sehr zufrieden mit meinem Pitch.
Das war sehr witzig. Ich wollte nochmal nachfragen, aber das zählt eh nicht mehr rein. Ist Kevin Bacon, hat er denn eine Superheldenrolle?
Nee, ist einfach
Kevin Bacon.
War er nicht in einem der X-Men-Filme?
Ja, das ist so, aber
das ist die Entscheidung.
So ein First Teufel. Class,
die Referenz ist die, vielleicht sagst du es nicht, ist zu Guardians of the Galaxy, wo er auch der Star-Lord sagt, es ist der größte Held, den die Menschheit jemals gesehen hat, ein junger Mann namens Kevin Bacon. Genau. Naja, und deswegen ist er dann so wichtig.
Wollte ich nur kurz für mich
wissen. Na klar.
Ja.
Das ist eigentlich jetzt schon die längste Cinematic Smash Bros. Folge, die wir je hatten.
Ich bin immer, wenn ich dabei bin, glaube ich.
In einer Stunde 19.
Das oh ist mein Gott. Gut.
Wir sind, ja. Naja, wer weiß, wie schnell die Blitzfragerunde
geht. Ich wollte gerade sagen, die Flash-Runde ist wirklich Flash.
Naja, egal. So, zurück zur Frage. Ja, und zwar ging es ja um das Ende des MCUs und da hat Felix ein bisschen was gesagt, und zwar, dass er sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, der Einzige zu sein, der es wirklich beendet hat. Bei Adam kann ich ihm zugute halten, da hat er recht, es ist dann kein MCU mehr im Klassischen, es wäre dann ein MCDC.
Lawyered!
Somit wäre er von der Definition, dass man es anders benennen kann, da hat er gerade nochmal so ein
Loophole, Adam, ja.
Ein Loophole geschaffen, das würde doch klar gehen. Bei Christian wäre es schon wirklich ein bisschen schwieriger. Was bei Christian dazu kam, und das wurde ihm auch recht schnell vorgeworfen, dass der Plot recht dünn war, und insgesamt das doch mehr zu sehr.
Hier werden Tische umgeflippt gerade.
Unsichtbare Tische werden umgeschmissen.
Also das passt doch perfekt ins MCU, wenn es vom Plot her alles dünn bleibt.
Egal. Ich fand's eigentlich ganz witzig, dass du bei J.J. Abrams warst. Da hat übrigens keiner was zu gesagt, fand ich ein bisschen schade.
Hat er das gesagt? Ich mitbekommen.
Ich hab da schon wirklich nicht mehr zugehört. Also wirklich? Danach irgendwie.
Kämpft der gegen jemanden bei deinem?
Und oder ich glaube, dein Hausmeister spielt auch noch mit und ich weiß nicht, Merkel ist irgendwie die Drehbuchautorin.
Henning Harder, Executive Producer.
Egal, aber um zurückzukommen, hatte Felix einfach einen guten Wingman, und zwar, das war Christian. Das war einfach so ein super Vorteil, dass Christian und sich mal Christian und Felix scheinen insgesamt so ein kleines Tag-Team hier zu bilden.
Was soll das eigentlich? Ich immer.
Und wieder hat, aber jetzt nicht direkt gegen Adam, sondern einfach zu sehr für Felix. Er hat einfach erwartet, für alles ist so gut, ich will noch mehr, ich will das jetzt. Und ja, das Amalgam-Universum, ja, es war, das hat Christian auch gesagt, dass das klingt theoretisch gut, aber es klingt in der Realität einfach zu viel. Und auch wieder diese Reboot-Problematik, wenn man denn schon so weit wäre, die beiden zusammenzubringen, würde man vielleicht wirklich auch nicht darin aufhören. Also das wäre dann so eine Sache, wenn man schon das ganze Geld...
Aber danach können sich die Anwälte nie wieder auf eine Zusammenarbeit einigen, deswegen.
Naja, gut. So oder so, ja, ein Dance-Off soll es, glaube ich, sein. Also es ist die kreativste und abgedrehteste Version, würde ich jetzt mal so sagen. Und die Runde geht damit an Kitflix, der damit auch schon fest in den Speedrounds wieder ist. Er kann seinen Sieg von letzter Woche zumindest für die erste Runde.
Ja, mal schauen, was die Zuhörer nachher wieder sagen. Die fallen mir eh wieder alle in den Rücken.
Ja, das kann sein. Zu aber Recht. Die sind nicht hier. So, deshalb heißt es für Christian und Adam, schnallt euch an, ne? Packt eure Boxhandschuhe raus. Jetzt wird's heiß.
Was, ich will den dritten Punkt.
Oder Felix holt den dritten Punkt. Das geht auch.
Das Beste.
Die letzte Frage wird auch von dir.
Dann machst du Blitzrunde allein oder was?
Die letzte Frage wurde auch von jemandem eingeschickt, und zwar von einem gewissen, ich muss kurz nachschauen, A. Arndt.
Ja. Nennen wir ihn lieber Adam A.
Ja, Adam A. Und zwar, ich habe es schon öfter erwähnt, nicht, dass ihr euch wundert, jeder der Kandidaten hat immer die Chance, eine eigene Frage reinzubringen. Das passiert eigentlich relativ selten und wir sind bis jetzt, glaube ich, in jeder Folge dabei gewesen, dass es nur einer macht. Dieses Mal ist es
Adam. Und es ist immer Adam.
Und hey. Adam hat auch wieder eine eher witzige Frage gestellt, und zwar ist die Frage, welcher Film, der kein Superheldenfilm ist, wird besser, wenn man den Hulk hinzufügt? Und Christian fängt an.
Es wirkt auf mich so, als würde Christian die Fragen jetzt gerade zum ersten Mal hören.
Ist Nein, das so? Ich habe immer meine Antworten parat, aber keine Begründung. Die kommen immer spontan.
Okay.
Also, ich habe Folgendes. Also erstmal, es ist eine sehr schöne Frage, wer auch immer anonym diese Frage eingesendet hat. Das ist sehr toll.
Also Props an den anonymen Fragensteller.
An den anonymen Arndt, genau. Das
ist ein ziemlich dufter Typ.
Ja. Und damit genug des Schleims. Also, man kann diese Frage ja auf zwei Ebenen beantworten. Man kann sie sehr lustig beantworten. Und da habe ich mir auch überlegt, okay, welcher Film verdient eigentlich mal so richtig durcheinander gewürfelt zu werden mit einem Hulk? Fand es aber ein bisschen langweilig. Ich habe versucht, auch da wieder ein bisschen realistischer zu arbeiten, vielleicht auch ein bisschen bodenständiger zu arbeiten.
Hulkland.
Lass ihn doch mal
sein. Nee, mein erster Gedanke war tatsächlich Tony Erdmann, weil ich den sehr zäh fand. Und dazwischen einfach mal so ein Hulk, der...
Oh, snap, an Richtung Hell.
Aber...
Tony Hulkmann.
Oder Hulk Erdmann. Es geht aber um Godzilla. Ja, ein Godzilla-Film, ein Monster-Film und gerade auch der von Gareth Edwards aus dem Jahr 2014 verdient es, ein besseren Gegenspieler zu bekommen. Einen größeren Gegenspieler, also einen mächtigen Gegenspieler, wie den Hulk, denn Monster auf Monster ist immer gut und ich fand das auch in dem Godzilla-Film eher ein bisschen zu wenig und eher auch ein bisschen schwach. Das war sehr mythologisch aufgebaut, aber mir fehlte da dann doch noch ein bisschen mehr Keilerei und Action und ich glaube, dass der Hulk da sehr gut reinpasst, eben auch, weil es dann wieder eher und besser auch um das Thema Mensch versus Natur, denn der Hulk ist ja irgendwo auch noch Mensch. Und wenn der dann, also Bruce Banner ist der Mensch, aber wenn der Hulk dann gegen den Godzilla antritt, dann finde ich das viel, viel besser, als wenn das der anonyme und ziemlich blasse US-Soldier ist, der dann für das Vaterland und weichgespült und all diesen Quatschkram. Also Godzilla muss abgedrehter sein, Godzilla muss auch fantastischer sein. Und das schafft er, indem er gegen den Hulk antritt.
Ant-Man!
Oh, ich bin immer überrascht, dass ich der Zweite bin. Ich musste Christians Ding noch kurz mitschreiben hier. Sorry. Ja, ich habe mich für einen der besten Filme, der jemals gedreht wurde, entschieden, der noch besser wird, indem man einen Hulk hinzufügt. Der Film fungiert nach drei Regeln. Nicht nass machen, nicht nach Mitternacht füttern und nicht dem direkten Sonnenlicht aufsetzen. Ich spreche natürlich von Gremlins, einem der größten Cinematic Achievements, das jemals auf Zelluloid gebannt wurde. Und ich stelle mir einfach nur vor, wenn man Gizmo durch den Hulk ersetzt, der am Anfang noch ein Baby-Hulk ist und einfach zuckersüß ist und einfach nur so seine Ruhe haben möchte. Leave Hulk alone. He wants to smash Ceramikplatten oder so und der macht dann nur ganz putzige Sachen. Es gibt auch ein fantastisches Comic Hulk Versus und da kämpft er zum Beispiel gegen den Regen, der ihn auf den Kopf plätschert und ihn deswegen total annervt und dann kämpft er und dann fällt er in die Pfütze rein. Genau so ein Hulk ist dieser Gizmo-Hulk am Anfang. Und dann geht's halt los mit den Gremlins-Regeln. Ne? Irgendwann werden gegen die Regeln verstoßen und dann wird er nass gemacht und dann ploppen so böse Gremlins aus dem armen Gizmo-Hulk heraus. Heißt und die sind
immer noch Gremlins?
Die heißen Hulklins, ja. Da kommen dann andere Hulks aus dem heraus und es gibt ja im Hulk-Universum verschiedene Persönlichkeiten. Es gibt den grauen Hulk, es gibt den roten Hulk, es gibt Abomination, es gibt so den Leader und die ploppen da alle dann raus. Und die machen dann natürlich ganz ordentlich Krawall und weil Hulk natürlich, der kleine Hulk, der Gizmo-Hulk, trotzdem beweisen möchte, dass er der stärkste Hulk von allen ist, klopft er die dann so dermaßen zu Sau und hat seinen Freund, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er Daniel heißt, aber ich sag einfach mal, dass er Daniel heißt. Vielleicht ist es auch Daniel San aus Karate Kid, aber das ist ja jetzt nebensächlich. Der Freund musste natürlich dafür sorgen, dass die ganzen Hulks nicht die Stadt in Schutt und Asche legen, aber der Gizmo-Hulk die Oberhand gewinnt am Ende des Tages und dann beweisen kann, ey, ich bin doch ein cooler Typ. Hulk hat dann natürlich auch die ikonische Rambo, wie heißt es? Das Arm, wie heißt es?
Bandana,
genau. Und seinen kleinen
Punkt Abzug dafür, Punkt Abzug.
Und fährt dann mit seinem kleinen Auto herum.
Ja. Kurzer Nachtrag, er heißt Billy.
Billy, siehst du?
Ja, Billy oder Daniel, so hießen die alle damals.
Ja.
Felix.
Ja, ich bin glücklicherweise in einer sehr entspannten Lage, aber ich möchte trotzdem mein Bestes geben und wie viele ja vielleicht schon wissen, bin ich Fan von historischen Filmstoffen. Und ich habe mir einen Film ausgesucht, der auf einem historischen Stoff basiert, aber auch ein Musical ist. Der mit dem Hulk ein ganz neues Element bekommen würde. Und zwar würde ich gerne Les Miserables mit dem Hulk sehen. Les Miserables an sich ist ein solider Film, dem aber ich möchte gerne pitchen. Das macht ja immer der Arndt, ne? Der spricht immer bei den Pitches rein.
Punkt
ab. Ist ein bisschen komisch. Ist da eine gewisse Unsicherheit, die ich da am anderen Ende des Tisches spüre? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein solider Film, der natürlich auch seine Schwächen hat und ein bisschen ausläuft am Ende. Mit dem Hulk wäre da irgendwie ein neues Element drin, das ein bisschen mehr Wucht mitbringt, im wahrsten Sinne. Die Rolle, die er übernehmen würde, wäre die von Eddie Redmayne. Er wäre halt auf der Seite des einfachen Volkes und würde halt mit den Sturm auf die Bastille anführen und den Erfolg schneller besorgen, als es in dem Film letztlich so ist. Wir könnten natürlich auch gerne wieder Mark Ruffalo in dieser Rolle einsetzen. Er hat ja ein paar musikalische Erfahrungen gemacht, zum Beispiel in dem Film Can a Song Save a Life. Da passt er vielleicht ganz gut in so ein Musical rein. Ich stelle mir dann so Szenen vor, wie zum Beispiel der von Russell Crowe gespielte Javert, der dann Jean Valjean gegenübersteht und sagt, ha, ich habe eine ganze Armee von Soldaten, ich werde euch aufhalten, kein Problem. Und Jean Valjean sagt nur, ja, wir haben einen Hulk. Und der wütet unten auf dem Platz der Freiheit und kämpft mit seinen Brüdern und Schwestern für Unabhängigkeit, Fraternité, Egalité, Liberté und natürlich Hulkité.
Haben wir jetzt alle gepitcht?
Ich glaube, das war die Pitchphase.
Direkt die Attacke auf Felix. Zum dritten Mal am heutigen Abend schon spielt er hier Quentin Felix Tino und nimmt ein direktes Filmzitat, was wir sowas schon mal gesehen haben. Denkt ihr mal bitte was Eigenes aus hier.
Hashtag der Sendung Quentin Felix Tino.
Kann ich mit leben.
Ja, singt der Hulk in deinem Film eigentlich auch, oder?
Ja, aber er hat sehr so einen Grundton bei ihm.
Auch?
Natürlich. Er hat so ein enges Korsett eigentlich an. Das platzt dann natürlich auf, wenn er sich verwandelt, und hat dann nur noch so schöne holzerne Schuhe, und das macht mal so ein Klackgeräusch, und dann klappert er so durch Paris und vielleicht so ein bisschen Steppen zwischendrin.
Und der Hulk ist jetzt Franzose bei dir?
Ja, Hulk. Zahres Stunden.
Hast du Hulk gesagt?
Seine Freunde nennen ja auch Alki.
Und wie kommt der in der französischen Revolution an das ganze radioaktive Zeug?
Ja, wir reden ja hier von wieder hier unsere Luftschlösser, die wir aufbauen.
Ja, und die will ich gerade einreißen. Das finde ich nicht in Ordnung.
Antworte jetzt, Felix. Wie kommt der an das Zeug?
Aber ich sehe auch den Alk da nicht besonders platziert.
Ich glaube, du hattest zu viel Alk vorher.
Ja.
Ich meine, es wäre nur mal eine Idee, das ganze Ding mal ein bisschen aufzulockern. Und dann kommt der halt durch irgendein Portal rein oder so. Wir haben doch Multiversen, was weiß ich. Zack, ein Ding geht auf. Tony Stark macht irgendeinen Quatsch. Sein guter Kumpel wird reingesogen. Auf einmal ist er mitten in der französischen Revolution. Habt ihr schon mal was von Planet Hulk gehört? Das ist jetzt Planet Revolution, mitten in Frankreich, und Bruce Banner ist mittendrin und muss sich irgendwie durchkämpfen. Arrest my case.
In meinem Fall singt der Hulk, der kleine Hulk, übrigens auch, der so adorable ist wie Baby Groot wahrscheinlich, dieses berühmte Lied aus den Gremlins. Dieses na, 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 na. Weil zwar Feivel der Mauswanderer, aber ihr wisst schon,
du wirst mir Quentin Tinoismus vor. Irgendwelche Filmzitaten, die ich zitiere, und jetzt bringst du genau das Gleiche.
Vor allen Dingen habe ich auch bei dir das Problem, dass der Hulk da gar nicht auftaucht.
Hä? Natürlich, der Hulk ist Gizmo. Und dann kommen die anderen Hulk-Persönlichkeiten. Nee, er ist Hulk als Gremlin. Hulkling.
Ja, aber dann ist er nicht mehr der Hulk. Also du. Ja,
natürlich ist er noch der Hulk. Er hat alle Wesenszüge des Hulkes. Nur die Regeln treffen auf ihn zu, die es bei den Gremlins auch gibt.
Aber dann ist er nicht mehr der Hulk. Weil die Regeln nicht auf den Hulk zustimmen. Naja, du transformierst ihn. Das ist mein Argument. Du bleibst nicht beim Hulk. In deinem Film taucht Hulk nicht auf, sondern du remixt den Hulk. Also eigentlich hast du formal gesehen deine eigene Frage falsch beantwortet. Oder die Frage, Entschuldigung, des anonymen Einsenders falsch beantwortet.
Nein,
denn
hab ich nicht.
Nimmst den Hulk, genauso wie in deinem Beispiel, wo ein Musical, ein tanzender Hulk ist kein Hulk mehr, und bei dir ist ein Gremlin Hulk kein Hulk mehr, und dann musst du mir noch eine andere Frage beantworten.
Doch, es ist der gleiche Hulk, weil du kennst, glaube ich, die Figur zu wenig. Der Hulk ist nämlich nicht nur Bruce Banner, der Hulk ist auch eine teuflische Persönlichkeit. Er kann mal super schlau sein, er kann mal wild sein, und all das trifft auf ihn zu, und es gibt halt auch noch die Spin-offs.
Okay, dann kann er also alles sein und ist damit nicht mehr er selbst. Also ich könnte jetzt jedes
Franchise
nehmen
er selbst, aber er ist
und
eine
sagen,
schizophrene
Superman
Figur.
Ist jetzt der Hulk, weil er grün anläuft und durch die Gegend.
Du weißt auch, dass Superman verschieden charakterisiert wird. Wir hatten den Electric Superman, wir hatten den
normalen
Superman.
Ja, aber wenn ich jetzt sagen würde, Superman
wir
ist gleichzeitig
den
ein
Gremlin.
Wir haben
den fucking Zack Snyder Superman, der auch nicht Superman ist.
Ja, also, aber das sind alles Dinge, die im Quellmaterial vorhanden sind, und du transformierst es, du remixst es, und das ist mein Argument. Plus eine Frage, die du mir auch noch beantworten musst: Wie kann der beste Film aller Zeiten auf Celluloid gebannt bitte noch besser werden? Das ist formal
in dem
gesehen
der
Hulk
dazu kommt natürlich, und der verbessert ihn nochmal.
Den du, wie gesagt, formal gesehen nicht
in deinem
Film hast.
Es gibt ja immer etwas, was noch besser gemacht werden kann, und der Hulk ist diese entsprechende Zutat, die das abliefert.
Was ist denn eigentlich mit Godzilla?
Ja, ich wollte noch kurz abwarten.
Und
ja,
Godzilla gegen Hulk, du hast, glaube ich, noch nie japanische Godzilla-Filme gesehen, da ist es nämlich abgedreht.
Das Problem ist halt, dass der Amerikaner natürlich
einen
anderen Godzilla...
Wie erklärst du denn das Größenverhältnis, was so eklatant unterschiedlich ist zwischen Godzilla und Hulk?
Gar nicht, das ist halt da. Also ich muss ja,
und der kämpft
erklären.
Die ganze Zeit gegen seinen Zehennagel oder was? Exciting.
Ja.
Ja, das habe ich auch so vorgestellt, wie so ein Punching Ball. Aber was ich mich auch gefragt habe bei deinem Film, wer ist denn jetzt da der
Gute und der Böse?
Ja. Also für wen sollen wir denn dann stimmen? Oder gibt es einfach nur die ganze Zeit auf den Sack und wir haben dann ein langweiliges
natürlich,
Haut drauf?
Natürlich stimmen wir für den Hulk, denn der Hulk ist ja auch noch Mensch. Er ist Mensch, er ist Monster und tritt gegen das reine Monster, gegen die reine Natur an. Das ist ein wunderbares Drama, und es bleibt auch
aber
noch ein eigenes
Genre. Aber sollten wir nicht auf der Seite des Monsters sein, das von den Menschen so böse gemacht wurde, das gar nichts dafür konnte, dass es entstanden ist, sondern dass er wirklich aus den Konsequenzen der Unverantwortlichkeiten der Menschen, unter anderem auch den wahrscheinlich Forschungen in dem Bereich der Nuklearwissenschaften, in denen sich ja auch ein Bruce Banner betätigt, sollten wir da nicht auf der
Poesie
Seite...
Dieses Films. Das ist natürlich
ich,
ein
ich
Bruce glaub, Banner
Ich glaube, so, wir haben nicht wirklich so einen richtigen Konflikt, für wen wir richtig sein sollen, und da bin ich dann als Zuschauer ein bisschen verwirrt und ein bisschen dann nicht überzeugt.
Okay, dann bin ich aber auch verwirrt, wenn Hulk anfängt zu steppen und zu tanzen
ich nicht
und
so.
Irgendwie ein Gremlin ist und damit völlig neuen Regeln und völlig neuen Franchises und völlig neuen Kontexten ausgesetzt
okay,
ist.
Okay, also, alle Filme dürfen verwirrend sein, weiter geht's.
Ich finde, meiner ist aber auf einer anderen Ebene. Ja, was soll ich sagen? Also, mein Film hat gewonnen.
War das etwa das Urteil? What? Also, ich als erstes war Felix für mich raus und das war alleine auch der Punkt, den ich mich auch als erstes gefragt habe, wo kriegt er seine radioaktiven Kräfte her? Und Steppen und Tanzen mit dem Hulk, oh, muss jetzt nicht sein. Ich möchte aber kurz, bevor ich zum Urteil komme, den Moment nutzen, um meine persönlichen Vorschläge noch zu pitchen. Zum Beispiel Citizen Hulk hatte ich noch. Hulk Jones, Gamma zum Frühstück, hätte ich mich auch sehr gefreut. Dann hatte ich noch statt Fight Club den Smash Club. Erste Regel des Smash Club, Hulk Smash. Und bei den Miserablen habe ich gerade noch an die Passion Hulks gedacht. Aber nur ein bisschen Eigenwerbung. Aber gut, zurück zum Urteil. Somit war ich zwischen Godzilla und Gremlins. Da muss ich leider sagen, ging die Runde für mich an Ant-Man. Denn du wolltest ihm so ein bisschen so ein Remix unterjubeln, den er so nicht gemacht hat. Für mich war schon ganz klar, es sind kleine Hulks, einfach ein Hulk, die nur nach den Regeln, nach den drei Regeln, die er etabliert hat, sozusagen funktionieren. Und ich fand die Idee sozusagen, dass ja auch Hulk wie Gizmo sowohl das Gute als auch das Böse in sich trägt und durch diese Vermehrung sozusagen...
das verstehe ich alles, kommt. Aber das Argument zieht für mich nicht, weil dann ist es nicht mehr der Hulk. Also dann...
Aber warum nicht?
Naja, weil er transformiert wird.
Nee.
Die Regeln des Hulk müssten nach meinem Verständnis, so zumindest in meinem Pitch, auch vorhanden sein. Weil sonst brauche ich den Hulk doch nicht.
Das
wenn
mag
ich jetzt
in
anfange,
Pitch
den Hulk.
So sein,
ja,
also, aber in Adams Pitch war
es gibt aber auch Comic-Versionen, da wird der Hulk von Bruce Banner getrennt und dann ist nur das It da.
Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber es ist kein fucking Gremlin. Das ist so mein Argument. Ich könnte doch jetzt jeden Film nehmen und da irgendwie einen Hulk so alibimäßig raufflanschen und sagen, weiß ich nicht, anstatt Toni Erdmann setzt er sich eine grüne Maske auf und sagt, ich bin jetzt der Hulk.
Und das war übrigens der letzte Punkt, du hast Toni Erdmann gedisst, das geht bei mir gar nicht, nein.
Das Argument lasse ich sogar eher noch zu, als die Nummer mit dem Gremlin.
Ich fand, die Gremlins haben es auf jeden Fall gerockt und ich fand's cool, ich fand witzig, so einen kleinen grünen Hulk, einen kleinen roten Hulk, einen kleinen grauen Hulk, finde ich sehr gut. Damit geht der letzte Punkt
Schade.
An Ant-Man.
Juhu, Minimalziel.
Du bist leider damit raus, aber ich freue mich sehr, wenn du mir für die Blitzfragerunden als Juror zur Seite stehen willst.
Sehr gerne. Sehr schön. Ich versuche meinen Bias auch abzulösen an dieser Stelle.
Ja, und damit kommen wir zu den Blitzfragerunden. Noch einmal die Regeln, wer es noch nicht wusste. Die Blitzfragerunde läuft so, dass ich jetzt auch wieder 5 Fragen habe, die wir maximal kämpfen. Sollte ein Urteil früher gefällt werden, werden wir sie nicht ganz spielen. Die Kandidaten kennen die Fragen nicht. Sie müssen spontan antworten. Wer zuerst antwortet, darf als erstes argumentieren. Es wird in 2 Runden argumentiert. Die erste ist 20 Sekunden lang und die zweite ist 10 Sekunden. Und wie immer fange ich diese Blitzfragerunden gern mit einem kleinen DVD-Shop. Shopping an, ja? Stellt euch vor, ihr lauft wieder so rum und ihr wollt jetzt, habt gerade Logan im Kino gesehen und ihr denkt, oh, ich möchte mal wieder noch so ein geiles Ding und dann gibt's nur noch 2 davon und dann frage ich euch, welchen würdet ihr eher kaufen? X-Men Origins Wolverine oder X-Men 3, der letzte Widerstand?
X-Men 3.
Ja, ist okay.
Gut, dann hat Adam X-Men 3 und fängt an, wenn er anfangen möchte.
Sekunden, ne? X-Men 3 ist ein Abschluss der X-Men-Sage, die von Bryan Singer angefangen wurde und dann von Brett Ratner übernommen wurde. Und ihm wird manchmal Unrecht getan, denn die Dark Phoenix-Saga und Famke Janssen als Jean Grey ist eigentlich doch besser als der Ruf. Und der Moment, wo sie zum Beispiel, wo Wolverine ihr auf sie zuläuft, Spoiler, und sie auffällt, das ist immer noch ein sehr schöner Moment der X-Men-Geschichte tatsächlich.
Und?
Ich brauche noch einen,
ja. Ja, fang an, wenn du möchtest.
Nee, noch nicht.
Darf ich eine Frage stellen? Wir bewerten jetzt ja die Argumentation, also die Art der Argumentation, nicht den Pick.
Richtig, den Pick war ja gestellt. Stimmt gar nicht, X-Men 3 schlecht. Zählt nicht. Als Bewertung.
Hugh Jackman als Wolverine geht immer, egal wie gut der Film jetzt ist oder nicht. Ich schnapp mir wieder mal ein paar gute Kumpels, das habe ich letzte Woche auch schon gemacht, ein paar Sixer und dann schauen wir uns den Film an und es ist wieder unfassbar furchtbar schlecht, was wir da sehen, aber wir haben die beste Zeit unseres Lebens, weil man kann aus solchen schlechten Filmen auch extrem viel Spaß rausziehen, weil sie halt so schlecht sind.
Mhm. Dann geht es weiter mit 10 Sekunden für Adam.
Ich habe gerade kein Argument für den Film gehört, sondern nur dieses elendige Trash-Ding. Es gibt den Moment I'm the Juggernaut-Bitch mit Vince Reigns. Es gibt Ellen Page als Kitty Pryde, die ist ziemlich cool. Cyclops ist dabei, das ist eine coole Figur in den X-Men. Und Colossus ist auch da. Cooler Typ.
Okay. Darf ich? Viele coole Figuren, die aber alle ziemlich blass bleiben am Ende. Es ist zu vollgestopft mit diesen vielen Figuren. Es gibt keinen roten Faden mehr und am Ende ist einfach nur noch alles total bescheuert.
Ja.
Hab ich nicht nochmal?
Nein.
Ach so.
Es waren 2 Runden. Ich frag erstmal Christian. Was würdest du sagen?
Hilfe.
Okay. Weil, warum? Weil du es nicht weißt, weil du es so schwer findest?
Weil ich finde es gerade echt schwer. Das ist echt nicht einfach.
Das ist nicht so schlimm. Ich finde es nämlich nicht so schwer. Und zwar hat Felix in der ersten Runde nicht wirklich abgeliefert. Ja. In der zweiten ist er erst gekommen und hat sich erst Adam so richtig ins angenommen. Wenn man die letzte Episode gehört hat, hat Felix einfach seine Argumentation wiederholt.
Mir fiel halt echt nichts Besseres ein.
Das ist mir leid. Ich hätte nochmal Deadpool mit zugenähtem Mund gesagt. Jetzt hätte ich nochmal einen Rebuttal gehabt.
Hätte ich eigentlich erwartet.
Naja, das Ding ist, also ich finde, Felix ist mit dem ersten Argument sehr reingestolpert, aber ich finde das Argument, der Film ist so kacke, dass man Spaß damit haben kann, das zieht für mich.
Ich kann dich aber nicht jedes Mal bringen, wenn du mir Henning einen schlechten Film vorsetzt. Das war schon ein feiger Move, das gebe ich zu.
Naja, ich war das letzte Mal nicht dabei.
Aber ich fand trotzdem, dass Adam, dass der X-Men 3 unterschätzt ist, dass es Szenen gab, die sind zentrale Szenen des X-Men-Universums und so weiter, fand ich trotzdem stärker, als ich sitze mit meinem Bierjungs und hab Spaß.
Das stimmt, aber auch da fand ich den Beginn irgendwie holprig mit, da wurde Bryan Singer gerade sein eigener Film weggenommen und deswegen ist er jetzt irgendwie gut. Also das war irgendwie auch...
Ja, es sind beides...
Beide sind reingestolpert.
Ich habe nicht unbewusst Filme, die jetzt nicht zu der Top-Galore gehört. Aber die Runde ging an Ant-Man.
Ja, okay. Ja.
So. Während eines Nasenschnäuzers von Felix kann ich mir schon mal durchlesen, was die zweite Frage.
Du liest ja auch zum ersten Mal heute, oder?
Ja. Das ist mein erster Tag.
So, die hat alle Adam eingeschickt, diese Adam A.
Wurde übrigens auch von einem Hörer geschickt. Ich glaube, er hieß Andreas Meiden oder so. Wenn nicht, dann...
Ich glaube, Christoph.
Christoph Meiden, Entschuldigung. Sorry.
Den kenne ich auch von Twitter.
Genau, also nochmal einen schönen Gruß. Und er fragt, wenn ihr euch eine Superkraft aussuchen könntet, welche wäre das?
Fliegen.
Felix fliegt.
Unsichtbarkeit.
Und Adam macht sich unsichtbar, typisch atmen. Und damit fängt Felix an, wenn er will.
Ich glaube, es ist ein Traum von jedem Menschen zu fliegen. Einfach zügellos zu sein, sich frei bewegen zu können durch die Lüfte, Orte zu bereisen, die man noch nie gesehen hat, auf einfachste Art und Weise. Man ist komplett von der Welt losgelöst und hat ein erhabenes Gefühl und saust einfach durch die Lüfte. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Mhm.
Entschuldigung. Und Adam?
Schneidest du die Pausen eigentlich mal raus?
Nein. Okay. Alle Awkward-Pausen sind drin. Mit der Unsichtbarkeit kann ich überall dahin gehen, wo ich sein möchte. Ich kann die wichtigsten Momente der Weltgeschichte beobachten. Ich kann auch Pervy-Moments machen und irgendwie Leute beobachten, die ein bisschen das nicht erwarten. Aber ich kann auch tatsächlich wirklich wichtige Sachen sehen. Ich falle nicht auf in der Menge. Ich kann so sein, wie ich sein möchte und alles mit dieser tollen Superkraft.
Das war 19 Sekunden. Ihr macht mittlerweile gute Punktlandung. Erstmal Lob dafür und Felix, 10 Sekunden für dich.
Du hast es selbst gesagt, du kannst überall dabei sein, auch bei den Pervy-Momenten. Das ist für mich nicht eine wunderbare Superkraft, das macht mir eher Angst. Du möchtest ein Creep sein mit dieser Superkraft. Aus dem Grund würde ich dich auf jeden Fall meiden.
Und Adam? Nee, ich lasse die immer drin, das ist eigentlich immer ganz witzig, finde ich so.
Da könntest du gut Werbung platzieren, ja. Also... Vielleicht
Second
irgendwie so.
Unit könnte man mal hören. Oder
in die
Stube reinschauen. Ja, solche Sachen.
Ja, oder irgendwie auch so, weiß ich nicht, Edeka oder so jetzt einfach mal erwähnen, obwohl wir gar nicht bezahlt werden.
Die neue Werbung ist gar nicht so gut, ne?
Ich bin bereit.
Achso, worum ging's?
Fliegen mag schön und gut sein, aber es ist körperlich auch anstrengend und du musst erstmal tatsächlich gucken, ob du, wenn du über einen Ozean bist und da abstürzen würdest, das nicht eine Gefahr für dich wäre. Und mit der Unsichtbarkeit kann ich überall einfach erscheinen, wo ich möchte.
Fliegen ist also gefährlich. Und anstrengend. Christian?
Ja, Felix, wa?
Wir fliegen ja so.
Also, oder geht das jetzt zu mir so?
Ja, ich würde auch zu Felix tendieren.
Also jetzt nicht nur, weil er die richtige Superkraft gesagt hat, sondern tatsächlich, also er hat die Qualität betont, er hat die Schönheit, die Ästhetik betont. Dagegen war irgendwie...
Ey, tut mal nicht so, als würdet ihr nicht, wenn ihr unsichtbar wärt, so...
Das nutzen. Sagt man aber nicht, Adam.
Ja, das ist halt irgendwie, das ist halt irgendwie auch komisch.
Und
das
wäre immer noch Gentleman. Man hätte doch Anzug dabei an.
Ja, oder so Toilettpapier so
drumgewickelt. So oben im Frack.
The Gentleman Ghost.
Aber ich will nicht sagen, aber irgendwie fehlt mir die Cinematic Smashes davon jetzt davon.
Das Problem aber auch, das Problem fand ich bei dir aber auch, dass du irgendwie gesagt hast, du kannst du selbst sein. Und da denke ich mir, das kannst du auch ohne Unsichtbarkeit. Und der Konter war auch besser, weil der irgendwie sachlicher war und da, also formal gesehen war das einfach.
Ist Christian der stärkere Juror als ich?
Kannst du nachher noch bitte Henning bewerten als Juror?
Sehr schön, sehr ästhetisch, ja. Wir alle werden. Nee, ich krieg keine Punkte mehr, oder?
Nee, aber hier.
Dann schneid so das mal raus. Dann.
Herzchen. Und du darfst vielleicht noch das Klebeband mit deinem Namen nachher mit nach Hause nehmen.
Ja, ich möchte.
Ich gebe dir auch recht, auch weil ich den Menschentraum schöner fand und ja, der Bett war besser.
Ja.
Oh Mann, ich würde jetzt nur mehr sagen, damit Christian nicht mehr gesagt hat. Nee, stimmt alles. Die Runde geht an Felix. Und damit kommen wir zur dritten Frage.
Henning, was wäre denn deine Superkraft?
Ja, Fliegen ist schon tipptopp. Ich habe als Kind auch so oft geträumt, dass ich fliegen kann. Mhm. Deshalb, ich konnte, hab dann geträumt, ich schwimme einfach in der Luft und habe ich im Traum noch gedacht, warum ist mir das vorher nicht eingefallen?
Warum ist das so anstrengend?
Wenn ich jetzt über dem Ozean wäre. Ja,
aber du kannst einfach weiterschwimmen, ist ja egal.
Irgendwann geben eure Muskeln halt auf oder habt ihr auf einmal auch überdurchschnittliche menschliche Ausdauer und sowas?
Superman bewegt ja seine Muskeln beim Fliegen?
Nicht so wirklich, also.
Natürlich.
Ach, deshalb ist er so durchtrainiert.
Der hat auch eine außerirdische Physis, da ist es was ganz anderes. Aber wenn jetzt, wenn du jetzt auf einmal Flugkräfte hättest, dann würdest du auch irgendwo über den Atlantik abstürzen.
Ich habe da ja ernsthaft
mal drüber nachgedacht. Weil du irgendwann müde wirst.
Ich habe da mal ernsthaft drüber nachgedacht. Ich glaube, das Problem ist einfach die Schwerkraft. Wenn man aufhört, an die Schwerkraft zu glauben, kann man fliegen. Wenn du
zu hoch kommst, dann hast du halt Atemmangel oder was?
Sag mal, Christian. Schwebst du gerade?
Moment.
Komm wieder runter. So, wir kommen zur dritten Frage, ja? Puh, Mensch. Ja. Ich merke diese existenziellen Menschheitsfragen, da geht's jetzt in die Tiefe, ja? Wer ist der schlechteste Superschurke aller Zeiten? Aus dem Filmuniversum.
Condiment King.
Ich habe aus dem Filmuniversum noch nach.
Ja, ja, Lego Batman das? Movie.
Ach so.
Sehr topical.
Entschuldigung, habe ich nicht gesehen, deshalb die Nachfrage.
Ich muss ganz kurz überlegen, sorry.
Das ist okay. Lass dir Zeit, wir wollten gerade über unbezahltes Sponsoring sprechen.
Das ist eine Superheldenkraft, die du
hast. Naja, fliegen, ne? Also auch gleiches fliegen. Prinzip wie bei dir. Also das hat auch funktioniert.
Wieso zu dritt rumfliegen, während Adam so unsichtbar sitzt und sagt, ey,
okay.
Wo bleibt ihr, Jungs?
Findet mich.
Lex Luthor im letzten DC-Film Batman wie Superman.
Hat wohl jemand Episode 2 des Podcasts?
Nur mal kurz zur Klarstellung, heißt schlechtesten in dem Sinne jetzt...
Na, das musst du ja gleich begründen.
Ja.
Adam hat, glaube ich, zuerst gedroppt und damit darf Adam auch anfangen.
Muss anfangen.
Danke, Christian.
Naja, ich finde das gar nicht mal so positiv.
Er muss anfangen.
Na, das ist eher ein Nachteil.
Der Condiment King ist so ein richtiger Versager, ne? Der hat überhaupt nichts drauf, weil er einfach nur so eine Ketchup- und Senfpistole hat und damit kann er eigentlich gar nichts reißen. Deswegen wird er mit einem Schlag von Batman jedes Mal umgehauen und der versucht es halt trotzdem immer wieder. Sad.
Adam geht braucht nicht die ganze Zeit. 13 Sekunden reichen ihm. Felix liegt nach.
Einen guten Willen macht aus, dass wir auch ein bisschen mit ihm mitfiebern können, dass wir uns mit ihm identifizieren können ein Stück weit. Und dass er dann halt fällt. Lex Luthor in den neuen Batman-Filmen oder Superman-Filmen ist furchtbar überspielt, ein wahnsinniger Unsympath, schlecht einfach auch von Jesse Eisenberg wiedergegeben und jemand, zu dem wir halt einfach keine Verbindung aufbauen können für seine Motivation.
Jo, 19 Sekunden, Felix macht gerne Punktlandung fast. Adam liegt nach.
Alles, was der Condiment King kann, ist mit seinen Sprühdosen etwas verstreuen und da kann Leute höchstens zum Ausrutschen bringen und dir vielleicht einen schönen Hotdog schmieren, aber sonst hat er auch nichts drauf. Leider super schlecht.
Und Felix nochmal.
Ich glaube, an deinen Willen wird sich niemand erinnern, weil er schlecht ist, sondern weil er einfach dämlich ist und dümmlich und weil die Figur auch so sein soll. Sie soll Spaß bereiten. Deswegen soll sie nichts drauf haben. Sie ist nicht schlecht. Sie ist bewusst nicht gut.
Okay, ich habe eine Tendenz. Schreib mir kurz auf und frag Christian nochmal vorher.
Ich finde das gerade sehr, sehr schwierig. Okay. Darf ich sagen, warum? Also Ihr habt die Frage beide gut beantwortet, aber auf so unterschiedliche Art und Weise. Ja. Und deswegen finde ich das halt irgendwie schwer, jetzt zu gucken.
Das stimmt, und deshalb gehe ich zu den Argumenten. Und das Problem bei Adam war, er hat zweimal das Gleiche gemacht. Er hat in der ersten Runde gesagt, er ist einfach sehr schwach und kann nichts. Und hat in der zweiten Runde gesagt, er ist sehr schwach und kann nichts. Er hat zum Beispiel auch gar nicht auf Lex Luthor eingegangen. Felix hat erst Lex Luthor aufgezeigt, dann hat er gezeigt, dass der Condiment King extra so gezeichnet ist, weil er witzig sein soll. Er soll gar nicht besser sein als das, und das ist der Punkt. Und deshalb geht die Runde für mich an Felix.
Kann ich mitleben.
Das freut mich.
Befangen.
Wie? Warum? Auch? Wir haben uns heute das erste Mal getroffen. Aber ich mag dich, du bist ein guter Typ, Christian.
So, während das passt doch jetzt wie die Faust aufs Auge, diese Frage, während hier gerade vielleicht eine neue Liebesgeschichte entsteht, dann spielen wir das Ganze doch mal weiter.
Wir tanzen ja nochmal eine Runde.
Ja, klar, logisch.
Stellt euch vor, ihr habt mittlerweile sehr sesshaft geworden, ihr seid ein bisschen älter geworden, ihr habt mit eurem mit eurer Liebe, ob es männlich ist oder weiblich, lasse ich extra jetzt offen, ein Kind, und ihr wollt aber abends mal irgendwie weggehen, ja? Und dann braucht man natürlich was, man braucht einen Babysitter. Und deshalb ist meine Frage, welchen Superhelden würdet ihr am ehesten als Babysitter einstellen? Und die Frage kommt von Christopher Meiden, ich habe mich vorhin vertan. Also sorry, nochmal, hallo Christoph. Also, welcher Superheld wäre der beste Babysitter?
Schöne Grüße an dieser Stelle.
Aus dem filmischen Bereich wieder, ja?
Wir bleiben bei Superheldenfilmen. Okay. Wir sind die Cinematic Smash Bros.
Dr. Strange.
Dr. Strange bei Felix.
Captain America.
Captain America. Und Felix darf damit anfangen.
Kinder mögen Magier. Und dieser Magier ist der perfekte Typ dafür, Dr. Strange, um mein Kind einen schönen Abend zu bereiten mit tollen Taschentricks, ihm vielleicht auch was beizubringen, dass es dann kaputt gespielt ins Bett fallen kann und er ganz entspannt noch ein bisschen Netflixen kann und alles ist gut.
Und Adam.
Wenn ich nach einem Babysitter suche, dann möchte ich natürlich auch, dass alles glimpflich ausgeht. Und bei Captain America könnte ich mir sicher sein, dass er denen coole Filme zeigt, die nicht gegen die Moral verstoßen und sie auch ins Bett schickt, wenn es sich gehört. Und gleichzeitig bringt er denen dann auch noch bei, was irgendwie coole moralische Werte sind. Genau, das ist jetzt für die erste Runde.
Felix?
Du nennst es coole moralische Werte. Für mich ist es Indoktrinierung eines Minderjährigen, dem irgendwelche Werte aufgedrückt werden, das es noch gar nicht versteht und die vielleicht auch in die falsche Richtung gehen, was ein zu großes Risiko, was jetzt Elternteil nicht eingehen möchte.
Der MCU Captain America hat bewiesen, dass er gar nicht so auf der Amerika-Seite ist, und ich hätte bei Doctor Strange Angst, dass er sie wegzaubern würde, und zudem ist er in seinem Film überhaupt gar kein guter Magier, der wahrscheinlich alles katastrophal enden lassen würde. Deswegen, ne.
Das war schon ein bisschen heißer und auch ein bisschen ausgeglichener, und ich bin noch nicht so sicher. Christian?
Also da finde ich es jetzt sehr schwierig, weil der Pick eigentlich für mich am einfachsten zu bewerten wäre.
Den müssen wir ja außen vor lassen.
Ja, das ist natürlich das Problem. Also beide haben erstmal in der ersten Runde gut begründet, würde ich sagen. Also aus ihrem Pick heraus mit der Perspektive des praktikablen Babysitters, der die Kinder gut unterhalten kann, und das in 20 Sekunden verpackt, fand ich gut. Andererseits das Eingehen auf Anstand, moralische Werte und sozusagen das gute Gewissen, was man da haben könnte mit diesem Babysitter, während man irgendwie sein Privatleben nachgeht. Also beide stark. Ja. Ich glaube, ich würde es am Konter festmachen, und da würde ich eher Adam den Punkt geben.
Ich bin auch bei Adam, aber eher aus einem anderen Grund, dass die Frage, glaube ich, auch ein bisschen mehr, also ich fand beide Argumente auch sehr gut, Dr. Strange, weil er ein witziger Magier ist, aber dann schickt Felix die Kinder vor den Netflix.
Nee, ihn. Also Dr. Strange darf sich vor Netflix.
Gespielt, alle wurden schon verzaubert, dann kann er ganz.
Er schickt die dann vor der Klotz und das war's. Nee, okay, nein. Ja, aber trotzdem.
Aber das rettet das Argument.
Trotzdem fand ich so dieses Safety-First-Argument von Adam ein bisschen schwächer. Ich fand es aber wirklich ein sehr starkes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ihr habt gut gegeben, ihr habt gut gekontert. Ich gehe auch, weil Christian es auch gesagt hat,
ich fand das mit der Indoktrinierung halt ein bisschen schief als Argument. Also das sehe ich halt nicht aus der Figur. Ja, aber
deshalb geht auf jeden Fall die Runde an Adam, und damit spielen wir die volle Distanz. Wir kommen zu unserer letzten Runde.
Oh mein Gott.
Spannender geht es gar nicht. Aber wenn man ein Superhelden-Special macht, muss es so sein. Und damit kommen wir zu
Infinity Dance-Off vielleicht?
Ultimativen Superhelden.
In Audioform.
Ja. Okay, Leute, schnallt euch an, zückt die Bleistifte, ja. Wer wird das Battle gewinnen? Wird es Kid Flick sein oder Ant-Man? Wenn sie darüber argumentieren. Marvel oder DC?
Marvel.
Ja. Vater Marvel und Felix DC.
Wir gehen jetzt von Filmen aus, ja?
Filmuniversen.
Ihr müsst noch überlegen, oder?
Ich brauche noch einen Moment.
Adam würde anfangen. Wenn
Adam seinen Punkt machen möchte, ist okay.
Wieso? Möchtest du schon sagen, was gewinnt?
Nö, ich habe mich einfach nur gefragt, was Doctor Strange auf Netflix gucken würde. Ich glaube, sowas wie Emergency Room und wird sich die ganze Zeit darüber aufregen.
The Magicians.
Ja, und wird sich die ganze Zeit darüber aufregen. So, unrealistisch.
Charmed.
Na, das wird er vielleicht nur so einmal gucken, wenn er schon besoffen ist am Ende des Abends und drüber lästern. Sherlock ist gut.
Beim nächsten Superhelden-Special ist eine der Fragen, was ist der beste Netflix-Film für Doctor Strange? Ja.
Guardians of the Galaxy wäre vielleicht auch noch passend.
Ja. Vielleicht.
So Meta. Okay.
Oder Hannibal. Ich erkläre nicht warum. Ich bleib so im Raum stellen mit einem Hinweis auf ein gewisses Nudelholz. So.
Hannibal ist Nudelholz.
Sind wir bereit?
Na, du fängst an.
Schon lange.
Du kannst anfangen, wenn du willst.
Die Marvel-Filme haben ein sehr viel breiteres Portfolio an verschiedenen Genres gemacht. Also da unterscheidet sich ein Film von anderen. Der Ant-Man ist ein Heist-Movie, Avengers ist ein Kriegsfilm, Captain America ist ein Spionagefilm der 70er Jahre, Guardians of the Galaxy ist eine Weltraumschlacht. Also da haben wir ganz viel mehr Unterschiedliches. Und bei DC ist immer nur blur, 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 schwarz, 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 düster, düster, düster im DCEU.
Mhm. Felix, wenn er möchte.
Würde Doctor Strange überhaupt Marvel Netflix benutzen?
Ich weiß es nicht.
Also ich glaube, der Typ hat eine riesengroße Blu-ray- und DVD-Sammlung.
Er ist der Amazon-Typ.
Er kann einfach in die intergalaktische Dimension schauen und da irgendwie so coole Sachen in den magischen
Welten. Der wird sich gar nicht mehr mit so Fernsehen auseinandersetzen.
Okay, Felix ist dran.
Na gut.
Das Cinematic Universe von DC hat Atmosphäre zu bieten, die cooleren Helden, einen besseren Soundtrack, wir sprechen hier von den Filmen, und vor allem auch eine spezielle Kinematografie, die halt den Marvel-Film komplett abhanden geht, weil das alles gleich aussieht.
Kurzer Pitch in 12 Sekunden. Adam darf mit 10 Sekunden nachlegen.
Dafür hat Marvel einen Sinn für Humor. Besseres Soundtrack. Bei Suicide Squad gab es den schlechtesten Soundtrack, den ich gehört habe. Bei Marvel, bei Batman vs. Superman kann ich mich an nichts erinnern. Und die Filme sind alle so gleichförmig geschaltet und ich ist einfach nur eine breite Masse und alle Figuren fehlcharakterisiert.
Und damit kommen wir zum letzten Argument der heutigen Sendung. Felix. Kein Druck.
Marvel schmückt sich mit Vielfalt, ist aber seit Jahren immer nur der gleiche Einheitsbrei. Wir haben bunte Farben, austauschbare Charaktere, die im Endeffekt immer die gleiche Origin-Story haben und das ist einfach Langeweile pur.
Das war eine schwierige Frage und ich finde es auch eine sehr, sehr schwierige Antwort.
Das ist einfach undankbar, die Seeds nehmen, sorry.
Das stimmt, ja.
Und deswegen muss ich versuchen, die Schwächen eiskalt zu ignorieren, was nicht einfach ist.
Ja klar, geht in der Zeit auch gar nicht. Dann geht besser als in der langen Diskussion, glaube ich. Ja, Adam hatte die Atmosphäre, hatte den Soundtrack. Ja, Felix hat ihm die Einheitlichkeit, die hat ihm so ein bisschen aufgezeigt.
Also die Atmosphäre und den Soundtrack hatte ich.
Ja, genau. Christian, was denkst du?
Sehr, sehr knapp und sehr, sehr schwer. Ich finde, formal gesehen sehr gleich auf,
ja.
Weil so die eigenen Stärken betont wurden im ersten Argument, ja. Plus schon so ein Konter in die andere Richtung, also schon so ein Gegenargument, warum die andere Seite eigentlich nicht zutrifft.
Wenn man keine Pluspunkte hat, dann flüchtet man sich.
Nee, aber bei dir war das auch stark.
Zum Beispiel,
du hast.
Da hast du den Sieg von Christian vorhin mit Superman gut aufgegriffen, weil das gehört auch zu den
Superman. Absolut, Filmen, ja. Absolut. Die sehen tatsächlich, also optisch das, nicht so einheit. Also du hast, wie gesagt, du hast die Stärken also, ja. aufgegriffen und gleichzeitig auch schon die Gegenseite so ein bisschen angegriffen. Ich fand aber auch beide Konter irgendwie schwach. Weil du
ich
hast,
auch.
Du hast dich nochmal wiederholt im Grunde genommen, weil dir die Argumente ausgehen.
Ja, habe ich gemerkt, selber drin.
Und, ja, ich weiß nicht, das ist echt nicht einfach. Vor allen Dingen, weil es jetzt ja auch der entscheidende Punkt ist, ne?
Wenn du dich entscheiden müsstest.
Boah, ich tue es nicht.
Gut, ist okay, bleib's an mir hängen.
Ich fliege einmal um die Erde und dreh die.
Ist auch okay, du willst dich vielleicht, willst es dir auch nicht mit den Marvel- oder DC-Fans da draußen verscherzen. Ich mach
doch,
das gerne.
Doch, doch, mit den DC-Fans da draußen schon. Ihr habt alle Unrecht.
Und du hast gerade gegen Marvel geschossen, also so ist ja nicht.
Ja, ich glaube, ich muss einfach Ich finde das wirklich, auch die Kinematografie, es war wirklich nicht schlecht. Man hätte DC wesentlich schlechter kämpfen können. Man hätte DC auch schlecht angehen können, aber trotzdem hat er DC angegangen. Suicide Squad ist wirklich hundsmiserabel und die Tendenz geht für mich zu Adam.
Ich habe zu viele Leichen im Keller, die man ausgraben kann. Ja. Das ist das Problem.
Das ist so ein bisschen das Ding. Für mich war das größte Negativargument, das Felix an Marvel gerichtet hat, die Einheitlichkeit darüber hinaus war
es. Aber das stimmt.
Also ja, das stimmt, aber ich finde, da hat Adam mehr...
Aber Einheitlichkeit in welchem Bereich?
Ja.
Origin Stories zum Beispiel. Okay.
Also. Absolut. Und obwohl sie unterschiedliche Genres sind, sind sie doch sehr, sehr ähnlich. Also ihr habt beide dabei recht. Sie sind formal irgendwo unterschiedlich, aber auch nicht so
sehr. Ich finde die Frage sehr schwer. Ich finde die...
Aber wenn ich jetzt nur die DCEU nehme und dann habe ich Man of Steel, Batman vs. Superman und Suicide Squad.
Dann hätte ich MCU oder
DCEU. Ich weiß, aber ich sag nur einfach mal, die letzten drei Filme, die rausgemacht haben, sind alle nach dem gekackt gleichen Muster.
Hättest du sagen können, als
Klopperei, blauer Strahl in den Himmel.
Hättest du sagen können als Argumentation. Hast du nicht, deswegen, aber damit hättest du den Punkt
würde bekommen. Würde ich jetzt, also da könnten wir nach der Aufnahme noch weiter streiten, weil ich sehe es halt nicht so. Die sind doch unterschiedlicher.
Lass doch Henning einfach den Punkt hinlegen.
So, und jetzt wollen wir langsam den letzten Punkt dieser Sendung zu Ant-Man auf die Spirale stecken. Und herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ja, ich fand es wirklich sehr spannend. Ich fand, das waren sehr, sehr heiße Duelle, wie man das von so einem, ich sag ja, Superheroic Smash Bros. In dieser Episode gewohnt oder erwartet hätte. Und ich bedanke mich wieder einmal bei meinen lieben Gästen, die da waren. Ich bedanke mich bei Felix. Felix, wo kann man dich finden, wenn man dich nicht gerade hier hört?
Wieder einmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht in dieser Runde. Da waren sehr lustige und spannende, informative Diskussionen dabei. Mich kann man auf Twitter unter dem Handle @JohnFerrari finden oder aber zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal von den Serienjunkies, wo wir ab und zu mal ein lustiges Video machen und das könnt ihr euch gerne mal angucken.
Vielen lieben Dank auch an Christian, den man immer folgen sollte bei der Second Unit und bei der Superhero Unit. Das komme ich schon selber durcheinander. Und wo findet man dich sonst noch?
Eigentlich genau da, also secondunit-podcast.de, da gibt's jede Woche alles Mögliche an Filmen und einmal im Monat gibt's unter superherounit.de so eine fast schon filmwissenschaftliche, chronologische, filmhistorische Auseinandersetzung
mit beiden Filmen.
Zuletzt beim Jahr 1994 mit diesem Fantastic Four Film, der eigentlich nie veröffentlicht wurde und im März geht es weiter mit Batman für immer.
Da sollte man auf jeden Fall reinhören und wo findet man den großen Gewinner der Sendung, Ant-Man?
Ich bin Awesome Ant bei Twitter, sonst findet ihr mich auch bei Serienjunkies als fleißiger Autor im Walking Dead Podcast von Serienjunkies und mittwochs immer in der Nerdstube oder fast immer 19:30 auf unserem YouTube-Kanal.
Und damit, wie gesagt, sage ich noch einmal vielen Dank. Ich sage vielen Dank an liebe Hörer. Noch einmal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt für unsere Sendung, immer, immer her damit. Und das Beste, was ihr machen könnt, ist gute iTunes Sternebewertung da lassen. Da freuen wir uns alle hier und ich sage Tschüss.
Tschüss.
Ciao.